Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild.
Oi, der war sogar noch besser als beim ersten Mal.
Habe ich auch, da habe ich noch mehr die Töne getroffen. Da hatte ich jetzt habe ich ein audifileres Verständnis.
Ja, ja, das ist, weil wir hatten die Generalprobe hatten wir jetzt. jetzt bei der Uraufführung des Sitzes.
Ja. Denn wir feiern heute zweijähriges Bestehen. Happy Birthday, Dennis.
Happy Birthday, Dave.
Happy Birthday, Bastarde. Danke. Und haben sogar Folge 50 am Start. Und es hat 50 Folgen gebraucht, bis Classic Dave mal begreift, dass man Kopfhörer aufhaben sollte, damit...
Eigentlich ist schon Folge
Aufnahme
51.
Zu Hause, damit nicht über meine Lautsprecher Dennis über mein Mikro wiederum reinschallt. Ja.
Ja.
Ja. Ich hoffe, ihr seht es mir und vor allem Dennis ein bisschen nach. Tut mir leid, ich... Habt es einfach verrafft.
Wenn ihr wüsstet, was in dieser Folge alles drin ist, dann ist es besser als von Nas, das The Lost Tapes Album.
Ey, wir hatten so viel Freestyle und so viel coole Erzählungen.
Boah, wenn ihr wüsstet, welche Geburtstagsgäste wir hatten. Alter, Tom Cruise war da, Schröckert, es waren alle da.
Ja, also schaltet lieber aus, ja, weil der Teil, den wir jetzt aufnehmen, kann nur beschissener sein als unser erster Versuch.
Wir machen gleich so, wir steigen gleich so mit Schultheater, Schauspiel nochmal wieder ein. So, ja, übrigens.
Was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe.
Aber positiver daran ist, wir stoßen ja an und da wir das zweite Mal jetzt zum vierten Mal anstoßen, sind wir richtig schön Knülle.
Ja, auf jeden Fall. Ich greife mir trotzdem wieder den ersten Suff, den ich mir zuerst gekriegt habe. Achso, der hat ja auch einen Korken.
Ja.
Warte mal.
Ey. Meiner auch, aber der geht so schlecht raus aus diesem dänischen Rum.
Na los, zieh ihn raus. Oh.
Oh, ja.
Rum, dänischer Rum hast du erwähnt. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Flasche sehen könntet, das hat schon was sehr Edles bei Dennis.
Ja, ich,
Die Farbe sieht auch richtig geil aus.
Der ist richtig, der ist schon richtig, richtig geil. Der hat seinen Namen Nonplusultra definitiv verdient.
Ja, Dennis hat nämlich die geile Idee, er kommt mit dem Drink an. Zu unserer Geburtstagsaufnahme. Und ich dachte mir, ey, geile Idee. Habe ich Bock drauf. Ich trinke ja so gut wie kein Alkohol mehr. Aber ey, warum nicht, das als Anlass zu nehmen, mal anzustoßen. Und ich hatte geguckt, was sich in meinem gut sortierten, eher aussortierten Alkoholschrank befindet. Ich trinke ja kaum was. Und dann ist aller Alkohol ins Gartenhäuschen gewandert. Da gibt's viel Auswahl. Und ey, Grüße in die Schweiz und auch nach Südtirol. Südtirol grenzt ja bekanntermaßen an die Schweiz und ich dachte mir, ich habe jetzt zwar keinen Suff aus der Schweiz da, aber liebe Grüße an einen unserer beiden Papas, und zwar Lierichter, bekanntlich aus der Schweiz gebürtig, habe hier einen Birnenbrand aus Südtirol mitgebracht.
Das ist ja auch besser, als wenn du so einen Appenzeller Alpenbitter dir reinhauen müsstest.
ja, die haben natürlich verschiedene Kräuterliköre und so weiter da, ja, es ist jetzt nicht so meine Welt.
Nee. Prost. Auf uns.
Ich simuliere mal das Anstoßgeräusch.
Hm.
Oh, Alter, der zeckt so rein, ey. Oh, fuck.
Ja, dann hoff mal, dass die Aufnahme jetzt sitzt, sonst muss er nochmal durch.
Alter, ja, hier gibt es einen Ausschlag bei mir im Pegel. Ich würde sagen,
im wahrsten Sinne des Wortes, so doppeldeutig.
Ganz genau, sehr gut.
Stark.
ich kann es auch echt mal vorstellen, dass dieser so einen Alkohol da unten trinken. Mir wird sofort warm ums Herz. Ja, stell dir vor, ich bin umgeben von Schneemassen.
Ja.
Hab irgendwie meinen Absprung falsch verpasst.
Ja, und wenn da so ein Bernhardiner reinkommt. So ein Fass um den Hals.
Ja, voll, Alter, da ist erstmal. Ja.
Das, was die Österreicher als HKT haben oder so. Oder Jagertee. Jagertee ist es, glaube ich, ne?
Boah, Alter.
Das ist auch so ein... Das ist so ein Schnaps, da, wenn ich den trinke, da weiß ich wieder, warum ich nicht mehr trinke.
Ja.
Da geht's mir bei dem Rum jetzt ein bisschen anders.
Das ist schwarzer Tee mit auch, was waren das, auch Rum oder sowas?
Weiß ich nicht.
Ganz wilde Mischung.
Bisonblut oder so, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall. Also Jagertee,
Was ist denn ein Jagertee?
Das kriegt ihr doch hier so live Wikipedia-Kunde.
Schwarztee, Inländerrum und Zucker.
Ach so, hier die feinen Bergnazis wieder wollen keinen Ausländer rum, hä? Ja, wir wissen schon, warum der Führer von dort kommt.
Vielleicht hat der Inländer rum.
Vielleicht hat der den erfunden, zusammen mit der Autobahn.
Mhm. Genau, hat die Autobahn erfunden, um seinen Inländer rum zu exportieren.
Genau.
Ganz klare Sache.
Ja. Ja. Naja, heute brechen wir mal unsere Gebote und oder unsere sonstigen gesunden Lebenswandel. Gott behüte, dass wir jemals so ein Kifferfilm-Special machen.
Warte mal.
Ah, stark.
Also ich wäre schon mal vorbereitet hier.
Das ist
hier.
Schon mal gut.
Oder? Nein, ich halte Dennis keine Tüte Gras ins
Kamera. Nein, das waren Chips.
Ich habe dazu tatsächlich noch mal gute Ausrede. Das hat Natalie von ihrer Tante geschenkt bekommen. Und Natalie.
Okay, das ist eine wilde Geschichte.
Und Natalie kiffte überhaupt 0,0. Und ich dachte mir, okay, jetzt ist dann in ihrer Schublade, Schreibtischschublade, wo sie tatsächlich auch dann arbeitet, gebunkert und hatte sich immer genervt gefühlt, wenn sie da irgendwie Teaserfilm oder sonst was rausgezogen hat, aus der Schublade, dass dann immer der Dope-Schwall ihr entgegenschlägt. Dann habe ich gesagt, okay, komm, dann nehme ich das Dope jetzt auf den Dachboden.
Ja.
Dann nervt sich da nicht.
Da, wo man es als Jugendlicher auch geraucht hätte.
Ja, genau.
Aber es ist geil, stell dir mal vor, da kommt so eine Betriebsprüfung vom Homeoffice-Arbeitsplatz, macht da einer eine Schublade auf, so, oh, schön.
Genau, ja, da wird er noch ganz andere Sachen finden.
Ja.
Ein paar Sachen kennst du ja schon, oder?
Ah, ja, stimmt, du hast ja noch.
Verstoß gegen das Waffengesetz.
Ach ja, ja, das ist Messer, Messhut, an seinem Messer klebt noch Blut. Top.
Die gute alte Piratenpistole, wer hat sie nicht in seiner Schreibtischschublade?
So eine hatte ich auch mal. Ja, ein bisschen länger vorne, aber sonst hatte ich auch mal so ein Ding.
Scheiße, mir fällt gerade auf, die hätte ich fürs Teaser-Video, wo hier Hoffi über Freibeuter der Meere gesprochen hatte, auch mal zeigen können.
Dann müssen wir wohl noch mal ein Piratenfilm-Special machen, da wir auch rausgefunden haben, dass das Piratenschiff ein Lieblingsspielzeug von mir war. Das können wir mal Piratenfilme machen.
Stimmt.
Außer Fluch der Karibik.
Ja.
Will ich ausklammern.
Ich liebe ja Piratenfilme. Also da gibt's echt ein paar, die ich total gerne gucke.
Ja, weiß
ich. So wie andere Filme auch. Ja, ich liebe ja Filme.
Ist so geil, dass wir. Wieso sind wir schon wieder irgendwo angekommen, wo wir Folgen planen? Das haben wir eben auch gehabt. Eben haben wir über Pornos geredet. Schade, werdet ihr leider niemals hören. Aber
ja, wir haben ja herausgefunden, also ja, ihr habt jetzt Brainstorming-Verfahren mitbekommen, mal live, wie wir zu bestimmten Podcast-Ideen gekommen sind.
Ja, das stimmt.
Jetzt denkt ihr weiterhin, das ist alles konstruiert und wir brauchen monatelang, um so eine konkrete Idee zu entwickeln.
Ja, eigentlich haben wir auch rausgefunden, dass meine Partnerin mich unbedingt dazu bewegen will, dass ich in der Öffentlichkeit über Pornos spreche und meinen Job bei einem katholischen Krankenhaus aufs Spiel setze.
Ja, stimmt.
Da gibt's sowas nicht. Pfui.
Ja. Stimmt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ihr seid ja ein Tendenzbetrieb.
Ja.
Für die Leute, die auch immer noch nicht das Wort kennen.
Oh ja. Letzte Woche war ich wieder IHK-Prüfer und es kam wieder die Personalfrage zu verbotenen und erlaubten Fragen im Bewerbungsgespräch. Es war wieder der Tendenzbetrieb dabei und ich dachte, kenn ich.
Ah, sehr schön.
Ja. Ja, und wir heute haben wir das Thema passend zum Zweijährigen, weil unser Hobby ist, glaube ich, offensichtlich, wenn man einen Filmpodcast macht. Böse Zungen würden sagen, wir hören uns gerne reden. Aber wir lieben einfach Filme. Und weil wir Filme lieben, sprechen wir heute darüber, warum lieben wir Filme, was lieben wir an Filmen und welche Filme lieben wir aus Gründen am meisten vielleicht oder unter anderem am meisten.
Ja, ich fand ja die Idee total charmant. Oft kommt Dennis dann mit der Idee ums Eck und dann quatsch mal, welche Filme bringen wir da? Weil wir haben ja das Konzept, wir informieren uns gegenseitig oder stimmen halt wirklich auch hart ab, wer welchen Film bringt oder welche Filme wir im Pool haben, damit wir darüber gemeinsam sprechen können, weil wir halt gesagt haben, ey, es ist doch geil, wenn wir im Austausch, im Dialog gemeinsam über die Filme sprechen und vielleicht ja auch verschiedene Perspektiven auf den Film bequatschen, anstatt halt sich überraschen zu lassen. Und ey, wir haben in dieser 50. Folge dann doch mal einen Bruch hinbekommen.
Ja. Heute ist die große Mystery-Folge. Wir wissen nämlich gar nicht, was der andere dabei hat.
Ja,
also
immer noch nicht vollständig.
Wir wussten noch gar nicht, was der andere hat.
So, daraufhin muss ich nochmal anprosten. Ja, warte mal. Ach so, war ja schon aufgepresst. Ja, ja. Ich habe die Bierflasche schon mal aufgemacht in der Aufnahme davor.
Ja.
Ihr könnt euch vorstellen, also von der Schweiz oder Südtirol springen wir jetzt ins gute Deutschland. Ich habe einfach mal ein Bier oder einen Radler mitgebracht. So, die Deutschen trinken ja bekanntlich viel Bier.
Ja. Prost. Es wäre schlimmer gewesen, wenn du wie dieser Typ, der sein Bier auskotzt in seinen Becher und dann wieder trinkt, wenn du das so gelöst hättest, dass du das Bier wieder voll kriegst.
Das passiert dann erst bei der dritten Aufnahme.
Das passiert erst bei der dritten Aufnahme, Take 3. Ich habe irgendwo hier noch eine Filmklappe, die hätte ich eigentlich noch so beschriften können.
Oh, warte, ich hol die. Ja, ich hol die mal vor.
Ah, du hast noch eine am Start. Ja, als guter Filmfan braucht man so eine Filmklappe auch einfach. Keiner weiß wofür. Dave ist so aktuell zur Aufnahme gekommen, sehe ich gerade, dass er sogar noch seine Regenhose vom Fahrrad, glaube ich, anhat. Das müssen wir gleich mal verifizieren, wenn er seinen Oscar-Gewinn uns präsentiert hat. Oh, er hat einen persönlichen Oscar überreicht bekommen. Das ist natürlich stark. Für welche Kategorie hast du gewonnen? Die habe ich auch.
Aha, 10 Jahre Betriebszugehörigkeit.
Achso, ich dachte, hättest du so irgendwie Cock of the Year bekommen oder so.
Ja, die Statue sieht anders aus. Guck mal, voll staubig.
Das ist die Kreide, ne? Der Kreidestaub.
Ja, ey, 10 Jahre Betriebszugehörigkeit, also daher stand auch die Klappe. Hm. Ich habe in diesem Jahr 20 Jahre Betriebszugehörigkeit.
Ey, ich auch! Ist ja im November.
Nee, wirklich?
Ja, 1.11.
Bei mir auch.
Geil.
1.11. 20 Jahre Betriebszugehörigkeit.
Ja, ich auch.
Ist ja lustig.
Stark. Ja, guck mal.
Lustig, ey.
Ja, Guess hat schon recht. Wir sind uns erschreckend oft einig. Offensichtlich auch dabei.
Ah, wie geil.
Ja, treue ja, Seelen Prost. Beim Unternehmen. Stößchen.
Dann wissen wir ja gegenseitig, mit wem wir den 1. November diesen Jahres feiern können.
Ja, stimmt. Weil wir uns schon sonst alle vergessen vielleicht. Also bei mir möglich, sehr gut möglich.
Oh, lass uns dann mal so ein Special raushauen über Arbeitsfilme, so Labour-Filme.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Oh, da gibt es voll viel.
So Ken Loach-Dinger, weißt du? So.
Ja, aber bitte nicht alle, sonst stürze ich mich in eine Depression oder so.
Ah, und hier, diesen Sylvester Stallone, dieses Gewerkschaftsdrama. Stimmt. Fist, ein Mann gegen seinen Weg.
Stimmt, der hat auch.
Den hat man, glaube ich, schon irgendwo.
Ah, da findet sich genug. In Tschechien und so, da kriegst du auch noch genug. Da hat Guess doch auch schon mal irgendwie sowas aus Polen, Tschechien da gebracht.
Ja, ja, hier Mann,
Mann aus
der Mann
Zement
aus
oder
Marmor
das?
Und Eisen.
Eisen.
Aus Eisen und Marmor gibt's die beiden. Ja. Stimmt. Das
halt
polnische
so,
Gewerkschaftsdrama. Ja.
Was halt so klassisch aus Polen kommt.
Jo.
Der Mann des Autos, Bobber Kurwa.
Okay, aber ey, geil, Dennis. Jetzt haben die Leute doch live miterlebt, wie wir unsere Podcast-Ideen entwickeln. Bei der Folge davor war es doch, bei der Aufnahme davor war es lustiger mit Pornofilmen, fand ich.
War auch ein bisschen erschreckend, wie viel man da so weiß.
Ja, aber ihr bei mir erfahren, wie viel Classic Dave von Pornos weiß.
Bei mir wohnt aber eigentlich in der gleichen Stadt. Ich wohne mit einem deutschen Pornostar in derselben Stadt, der hier auch im Umland Fußball spielt, nämlich Conny Dax.
Ach nee, krass, den kenne ich auch.
Ja.
Also vom Namen her, meine ich.
Ja, ja, klar. Woher sonst?
Okay.
Aus Gina krass. Wild 4 nicht. Wobei ich weiß gar nicht, ob es 4 war. Keine Ahnung.
Oder vielleicht doch 6.
Vielleicht doch 6. Müssen wir vielleicht mal rausfinden, ob wir da irgendwas in die Richtung. Eigentlich hatten wir das ja für, das können wir auch mal ganz transparent sagen, jetzt wo wir mal beim Recap von dem Jahr auch sind. Mhm. Eigentlich war das ja mal für Ostern geplant, dass es da noch etwas skandalöser wird. Ich weiß gar nicht mehr, wie das abhandengekommen ist. Ich glaube, wir wollten da eine eigene Folge draus machen.
Wir wollten ja eigentlich auch mit Isa zusammen aufnehmen. Ey, lass uns mal in unserer Geburtstagsepisode auch durchaus Namen droppen. Ich mache das dann nochmal nachträglich jetzt mit dem Südtiroler Birnenschnaps. Prost zu Alessandro, weil klar, stimmt. Die Südtiroler würden uns jetzt köpfen. Aber ey, auf der Landkarte gehört es halt zum Land Italien. Und deswegen Grüße an Alessandro. Wir wollten mal ursprünglich mit Isa diese Skandalfolge aufnehmen und die ist leider wieder abgetaucht für uns. Ja? Ja. Sie hat zwar schon öfter bekundet, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht klappt es ja noch irgendwann. Und dann bringen wir mit ihr einen, ja, Pornofilm ist jetzt übertrieben, aber schon auch ein bisschen verruchter als unsere Pseudo-Skandalfilme.
Stimmt. Denn ich habe hier ja noch, und ich war letzte Woche auf der Retromania, war übrigens fantastisch. Ja. Da habe ich mir letztes Jahr Dirndljagd am Kilimandscharo gekauft.
Mm. Mit Rudi, nicht Quatsch, mit dem Kaldal. Hype hier. Kaldal, genau. Geil. Ja. Hammer.
Und ich habe ja für manche von diesen Dingern habe ich ja echt eine Schwäche für solche blödsinnigen Dinger. Und das wäre perfekt gewesen. Also da. Auch, mit wem könnte man auch besser über Lisa-Film reden als mit Isa oder über österreichische Alpenpornos? Richtig Bock drauf. Mir ist aber gerade noch eine Idee gekommen. Sind
wir wieder der Kilimandscharo liegt bekanntlich in Österreich, ja. In den Alpen, so der höchste Gebirge in den Alpen.
Genau. Ja. Mir ist gerade noch eine Idee gekommen, wo du Alessandro gesagt hast. Ich hab schon mal überlegt, so worüber, also mit Alessandro kann man ja über viele, viele, viele Themen gut reden. Mhm. Jolly wäre auch ein Thema, aber da macht er ja gerade eine eigene Reihe bei Instagram zu und da war er auch schon mit dem Filmfressen. Aber so diese Neo-Dinger dazu, die so Jallo angehaucht sind, finde ich auch spannend. So was wie Neon Demon und so. Mhm. Ja, muss ich mal ein bisschen reifen lassen. Aber also ihr merkt schon, die Ideen gehen uns auch nach 2 Jahren eigentlich immer noch nicht aus.
Ja.
Und wir sind auch jetzt in der Planung schon im Oktober. Also wir haben eigentlich schon eine ganze Menge, worauf ihr euch noch freuen könnt. Der Sommer wird schön. Schön viele Aufnahmen und auch echt ein paar gute Themen. Wir setzen auch eine Reihe fort, die sehr beliebt war oder wo der erste Teil sehr beliebt war. Ja, haben ein paar illustre Gäste. Und ich habe auch immer noch ein paar Gäste im Kopf, die noch nicht bei uns waren, die ich mal Bock habe, aber irgendwie fehlt es immer ein bisschen an der Zeit. Aber dazu noch spannend, ich habe auf der Retromania, so heißt es.
Ja, davon wolltest du ja berichten.
Genau, davon wollte ich berichten, weil war natürlich wie immer sehr, sehr, sehr cool. Hermann, Dietz, Hoffi, Fepse war dieses Mal am Start, Mr. Pink war dabei. Und habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, haben wir vor 2 Jahren auf dem Heartland-Festival kennengelernt. Der Videot war am Start. A.k.a. Domi, schöne Grüße dahin, also war überhaupt nicht mitgerechnet, den zu sehen. Die hatten einen DeLorean da, wo man sich reinsetzen konnte, war auch super, super cool. Alvin war da, extra aus Köln angereist, das ist auch eine schöne, schöne Sache. Und als Gastredner war diesmal Oliver Krekel da.
Ah ja, hast du ja geschrieben, der hat geil.
Ein paar Storys erzählt, sein neues Buch verkauft, was ich mir natürlich auch direkt gegönnt habe. Und jemand meinte Hermann so, quatsch den doch an, der soll bei euch mal zu Gast sein. Wäre mega, könnte man halt über Astro quatschen oder über ein paar Astro-Veröffentlichungen. Und da gibt's natürlich echt ein paar legendäre Sachen, die der nach Deutschland geholt hat. Und das ist auch so ein Typ, dem gibt's eine Frage und dann kannst du eigentlich erstmal eine halbe Stunde Kaffee trinken gehen.
Ja, voll geil. Ich hatte ja mal auf unsere, doch bei uns in der Tabelle, in der Ideentabellenblatt, mit der Platinum Kult Edition.
Ja, stimmt, die ist auch noch im Start.
Da steckt er ja auch hinter.
Ja. Oh, das ist perfekt. Oh.
Ja.
Fepsa hat nochmal Interesse bekundet, mal eine Grindhouse-Folge mit uns zu machen. Also da gibt's noch ohne Ende was, worauf wir noch Bock haben.
Hatten wir da nicht den Plan, der kommt mal übers Wochenende zu dir zu Besuch und ich klicke mich dann auch einfach frecherweise mit ein und wir nehmen bei dir auf?
Ja, Mr. Pink wollte als Fluffer vorher kommen.
Sehr geil. Damit
wir schön hart in die Aufnahme gehen. Ja, da müssen wir mal gucken, wenn der Umbau und alles hier gegessen ist irgendwann, dass wir da mal ein schickes Datum finden, wo wir uns hier hinhocken und dann schön aufnehmen.
Klingt gut.
Eine gute Folge. Ja, 2 Jahre rum, ey. Krass. Was ich eben vergessen habe, was mir eingefallen ist, das wollte ich dich noch fragen. Hast du eine Lieblingsfolge aus Jahr 2? Weil das haben wir ja in Jahr 1 gemacht, haben wir ja gequatscht, welche unsere Lieblingsfolgen waren. Hast du aus dem 2. Jahr irgendwas, wo du sagst, ey, die Folge, die hat...
Aus dem 2. Jahr, ja, lass mich kurz überfliegen.
Weil ich glaube, ich hätte Favoriten. Also meine Lieblingsfolge war, glaube ich, Karel Seemann. Einfach, weil ich da so viel Ja, mein Kumpel Thomas war da, das Tron-Special hat auch mega Spaß gemacht. Das erste Mal das neue Setup getestet mit Mischer und Mikros und so, das und war auch fresh. Hat richtig Bock gemacht. Aber irgendwie so vom emotionalen Ding waren die Filme auch von Karel Seemann so ein Aha-Element, dass ich sagen würde, okay, das war wahrscheinlich meine Lieblingsfolge.
Ja, klingt gut.
Dicht gefolgt von Tron. Ja. Tron hat auch Bock gemacht, hat auch Spaß gemacht.
Ja, da gibt's. Ah, da gab's ja echt.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, welche Folge mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Das war Landsploitation. Nicht wegen der Aufnahme, sondern wegen der Filme.
Ja, ich habe ja auch die Folge zusammen mit Nora, liebe Grüße an Nora, sehr gefeiert zu Elvis Presley. Die hat Spaß gemacht. Nee, müsste ich mich echt nochmal in Ruhe hinsetzen und überlegen. Also spontan aus dem Stegreif gibt's da keine Folge, die über verschiedenen anderen echt heraussticht. Gibt's einige, die ich sehr mag.
Ja, die waren. Nee, sorry. Natürlich alle großartig. Aber irgendwie, so beim Drübergucken hat mich dieses Seemann, habe ich Karel Seemann gelesen, habe gedacht, das waren tolle Filme. Es hat mir viel gegeben, die zu sehen.
Und das weil nichts dabei war, was wir beide kannten und es einfach für uns beide so wahnsinnig positiv überraschend war. Deswegen ist die Folge natürlich auch besonders so ähnlich wie bei Dingo Pictures. Also wenn du mich nach meiner All-Time-Favorite-Folge fragen würdest, dann ist die Antwort ziemlich klar.
Ja.
Wahrscheinlich werde ich in 5 Jahren auch noch sagen, Dingo Pictures, ganz klar, hört da rein.
Definitiv. Die war wirklich, die kam aber auch einfach großartig gut an. Ich hatte ja auch in den Channel, den wir mit Hoffi haben, nochmal reingeschickt, ob man nochmal so ein absolutes Spacko-Animation-Feature macht, wo dann hier Finding Jesus statt Findet Nemo und dieser ganze Mist hier Ratatouille und so eine Kacke drin ist. Es gab doch auch diesen Avatar-Film, den ich da reingeschickt hatte, mit statt Avatare war das doch irgendeine Tierscheiße, oder? Das war so was richtig Wildes. Anatar hieß das, genau.
Ach so, okay. Ich kenne halt nur This Ain't Avatar XXX.
Ja, das
aus dem Jahr 2010.
Sind wir dann schon wieder bei Pornos? Ja, den kenne ich aber auch. Jetzt mal ohne Scheiß. Dazu könnte ich nicht wichsen, das geht nicht.
Nee, mal, Alter.
Also wer dazu, ich weiß nicht, Mann, das sind so blaue, also das geht doch nicht. Okay, es gibt auch welche, die gucken sich diese komischen Tentakelviecher da an. Also, naja, kein Kingshaming, aber ich würde es nicht schaffen.
Also ja nicht nur blau, sondern auch groß und diese Elfen angehauchten Ohren und dann diese komische große Nase, die direkt zur Stirn übergeht. Also sexy ist anders auf jeden Fall.
Ja, das sind schon viele komische Dinge dabei. Jetzt sind wir kommen immer zurück zu Pornos. Weil wir sie einfach lieben. So, jetzt haben wir den Turn.
Genau, unsere Filmleidenschaft kennt keine Genregrenzen.
Nee, kennst du tatsächlich nicht. Das würde ich unterschreiben. Also ich habe keine Grenze, weil ich sage, selbst ich gucke manche Genres nicht ganz so gerne oder nicht ganz so häufig.
Ja.
Aber irgendwie gibt es in jedem was ich richtig geil finde.
Ja, genau. Es gibt auch ein paar gute Hindi-Filme. Liebe Grüße an Tom. Mal. Ja. Wir versuchen ein paar Namen zu droppen, ganz spontan.
Stimmt. Tom hatten wir auch noch nicht.
Nee, ey, den müssen
wir mal. Weißt du aber, warum nicht? Wenn der nämlich kommt, müssen wir diese ganzen Hindi-Filme gucken, die alle 4 Stunden gehen.
Ja, das stimmt. Da können wir nur einen Film picken für die Aufnahme. Ey, Tom, kannst du schon mal vorbereiten und sagen, welchen Film du am liebsten gucken würdest?
Ja. Folgentitel ist B-Hindi. Nein, das machen wir nicht. Das war natürlich nur ein Witz. Aber es gibt jetzt auch irgendeinen Netflix-Film, irgendeinen wieder, der geht auch wieder so über 3,5 Stunden. Der wurde mir jetzt vorgeschlagen. Weiß ich nicht, irgendwie habe ich da so eine natürliche Hemmschwelle. Auch wenn ich weiß, dass ich den wahrscheinlich gut finden werde. Keine Ahnung, ist mir einfach zu lang.
Ich weiß nicht.
That's what she said.
Ja.
So, jetzt haben wir auch den...
Ja, du hattest...
That's what she said Gag drin.
Mhm. Aber du hattest vorhin was mit Sommer... Du hast erzählt, was wir noch an Folgen rausbringen. Über den Sommer, schöne Sommerthemen und so weiter. Wollen wir im Gegensatz zur vorigen Aufnahme oder dem Versuch mal tauschen? Soll ich den Start mal machen mit dem Film, warum ich Filme liebe und was ich hier mitgebracht habe?
Perfekter Übergang. Auf in den Sommer.
Auf in den
Passend
Sommer.
Passend zu den Sommerferien, die gerade sind.
Stimmt. Und zwar auf nach Italien. Ja. Ich hatte mir überlegt, boah, was bringst du nur mit? Es gibt so viele Filme, die man mitschleppen kann zur Frage, warum liebe ich Filme? Und natürlich sind dann Lieblingsfilme prädestiniert. Natürlich bringe ich hier 2 meiner Lieblingsfilme mit. Aber Der erste ist halt vielleicht eher untypischerer Natur. Den haben viele vielleicht gar nicht auf dem Zettel bei ihrer Top Ten. Bei mir, ist er noch Top Ten? Weiß ich nicht, aber es ist definitiv einer meiner liebsten Liebesfilme. Oder vielleicht sogar mein liebster Liebesfilm. Vielleicht kann man ihn so betiteln.
Es sind also sehr viele Lies.
Übergeordnet. Übergeordnet Drama. Lee und Drama. ich habe hier einfach mal Call Me By Your Name aus dem Jahr 2017 mitgebracht. Warum habe ich das gemacht? Also ich kann halt oft mit klassischen Liebesfilmen, wo vielleicht oft so das Geschlecht der Frauen sich angesprochen fühlt oder fühlen soll, oder Rom-Coms, ja, kann ich oft nicht viel mit anfangen, außer der Humorpegel steigt, ja, dann kann ich mit denen doch auch durchaus was anfangen. Aber ich liebe es halt, wenn Filme einfach mal auch eine andere Perspektive aufzeigen wollen. Wenn einfach eine schöne Geschichte erzählt wird. Ich gucke gerne Filme, wo eine spannende und oder auch schöne Geschichte erzählt wird. Und das tut hier der Film. Und zwar wird hier einfach eine Liebesgeschichte zweier Menschen erzählt, die sich schön anbahnt, weil die beiden sich trotz ihres Altersunterschiedes wunderbar verstehen und aus dieser Freundschaft heraus dann eine Liebesgeschichte entsteht. Und der Film diese Geschichte erzählt, ohne irgendwie, ja, sexuelle Vorlieben zu werten oder sonst was. Und hier geht halt um zwei Männer, Timothy Chalamet und Armie Hammer, die sich in ihren Rollen in dem Film halt sehr stark anfreunden und ja, wo dann eben auch eine Liebesgeschichte daraus entsteht. Ohne dass das Ding ist, ich bin dank an meine Mutter einfach sehr vorurteilsfrei aufgewachsen. Eine ihrer besten Freundinnen war halt schon immer lesbisch, ja, deswegen war es für mich Normalität, einfach auch mit homosexuellen Menschen, wenn man es jetzt rein auf eine sexuelle Orientierung vielleicht irgendwie auslegt, dann groß zu werden. Da bin ich meiner Mutter einfach dankbar, dass das Normalität war. Das war, glaube ich, für viele in meinem Jahrgang oder danach teilweise auch nicht der Fall. Das heißt, ich wurde halt sozialisiert, dass das Normalität ist, und das macht halt auch dieser Film irgendwie. Ich oute mich mal. Ich mochte auch Brokeback Mountain als Film. Aber irgendwie geht er halt mit dem Thema anders um. Ich habe immer das Gefühl, so vom Bauch her, er versucht halt das Thema Homosexualität irgendwie über diese Erzählung aus einem Tabubereich rauszubringen. Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast ja auch so alleine in den Charakteren schon diesen Widerstand dagegen.
Ja, genau.
Das ist ja. Und hier hast du einfach so eine ganz normale, also normal sowieso, aber hier hast du einfach eine Geschichte, die das gar nicht zum Thema macht.
Genau. Es werden einfach zwei Menschen gezeigt, die sich aneinander verknallen. Scheißegal, was die für ein Geschlecht haben, sondern die mögen sich einfach und lieben sich, und das zeigt halt dieser Film. Und ich bin halt rangegangen mit der Frage, welchen Film empfiehlst du denn halt immer wieder in deinem Leben, wenn du gefragt wirst, was magst du für Filme? Und natürlich habe ich da die klassischen Lieblingsfilme wie Rauf und Runter geguckt, Indiana Jones, Star Wars, die Herr der Ringe Filme, Harry Potter und so weiter. Kennen die aber auch natürlich alle oder haben davon gehört. Und Call Me By Your Name ist halt einfach ein schöner Film, den ich gerne weiterempfehle, weil viele den gar nicht so auf dem Schirm haben. Auch weil der halt so ein unspektakuläres Cover hat, nie groß beworben wurde und so weiter. Ich meine, der hat einen Drehbuch-Oscar gewonnen. Das ist dann schon zumindest was, wo dann ein paar vielleicht was mitbekommen. Aber viele kennen halt so gar nicht. Und für mich ist halt ein sehr herzlicher Film, sehr emotionaler Film. Der hat eine wunderbare Vater-Sohn-Geschichte auch, die da erzählt wird, wo mir ein Gespräch zwischen Vater und Sohn immer noch so Pipi in die Augen treibt, weil der Sohn dann eben ja von seinem Liebeskummer erzählt und dann eben auch klar ist, okay, der hat hier ein sexuelles Verhältnis mit jemanden aus demselben Geschlecht und der Vater halt, ja, der geht da gar nicht irgendwie wertend darauf ein, sondern erzählt einfach von seinen Erfahrungen und versucht dem Sohn einfach das Gefühl zu vermitteln, dass doch was einfach sehr was Schönes ist, sich zu verlieben. Und ja, da treibt es mir manchmal auch bei der Erzählung über diesen Dialog so Pippi in die Augen. Mhm. Und deswegen kam ich hier mit dem Film, den wahrscheinlich die wenigsten mitbringen würden, wenn man sie fragt, warum lieben wir Filme, weil ich den Film einfach so wahnsinnig gerne empfehle und so wahnsinnig gerne gucke und das auch diverse Male, nachdem ich ihn im Kino gesehen habe, auch da schon mit Nathalie zusammen, wir haben den auch oft schon zusammen geguckt und gucken ihn auch immer wieder gerne. Und ja, für mich einfach ein schöner Film, ein sehr schöner Liebesfilm, der mich emotional mitnimmt, aber eben auch begeistert gleichermaßen.
Ja. Ja, und der hat halt, und deswegen würde er bei mir auch in Teilen in Filme, die ich liebe, reinpassen. Mhm. Weil eine Sache, und die beißt sich jetzt nicht mit, was später noch kommt, ich finde diese Sommerferienfilme, finde ich einfach geil, irgendwie, wo du so ein Gefühl für die Wärme und alles kriegst. Du hast hier diese alten Rennräder, diese Klamotten, die mittlerweile ja schon wieder als Italien-Schick durchgehen. Das kannst ja so, was die da tragen, kannst du so mittlerweile bei Outfittery oder so bestellen. Ja. Voll geil, auch diese Sonnenbrillen und diese Location alleine, wo die wohnen, dieses alte Backsteinhaus mit den offenen Fenstern und so. Ich habe so Bock, da Urlaub zu machen.
So. Ist ein schönes, großes Steinhaus, wo die Familie, aber auch mit Freunden dann abends zusammenkommen, lecker essen, einen schönen Abend einfach verbringen, über vieles einfach erzählen und quatschen. Ja, so stelle ich mir halt auch einen einfachen harmonischen Sommer vor. Und der Soundtrack ist halt auch irgendwie geil und passt. Ja. Also der Film ist ja angesiedelt so Ende der 80er und dieses Feeling gibt ja so krass rüber, diesen Sommervibe auch, da kommt viel zusammen.
Ja, du könntest noch den Song aus dem ersten Super Mario Brothers Film reinmachen, Peaches Peaches, der würde an einer Stelle auch sehr gut passen. Aber, ja, ansonsten, ey, der ist wirklich, der gibt so ein geiles Gefühl wieder und das muss man auch einfach sagen, das kann Guadagnino ja auch einfach hervorragend. Mhm. Wie hieß denn dieser andere Film, Bigger Splash? Der spielt auch so im Sommer.
Bigger Splash.
Das war auch so im Sommer, Freunde kommen zusammen und so dieses Gefühl finde ich einfach so geil. Das mochte ich ja auch an La Grande Bellezza, so dass du einfach so Sommer in Rom, es ist warm, du lässt dich so gehen und treiben. Wahrscheinlich, weil es so ein Kontrapunkt zu meinem Arbeitsleben ist, dass man einfach so diese laissez-faire, das gute Leben. Mhm. Und es passt hier halt auch rein bei Call Me By Your Name. Und ich mag das so gerne, dass da, wo andere Filme sagen würden, dass die homosexuelle Beziehung zwischen den beiden das größte Problem ist, ist es bei denen eher so Alter, Job, Klasse, Verstrickung von einem mit dem Vater und dann gleichzeitig ist der andere der Sohn und so. Das sind einfach die größeren Probleme hier oder dass der Sommer irgendwann enden muss. Mhm. Was ja, und das, deswegen finde ich zum Beispiel auch so ein deutsches Beispiel zu den Schule, ist so ein krasser emotionaler Trigger für mich, weil da es darum geht, so die Schule ist zu Ende und du weißt, dass du ein paar Freunde einfach nie wiedersehen wirst vielleicht. Mm. Und das passt hier halt auch so gut und das macht es ja noch tragischer darin, dass sie wissen, okay, der Sommer ist irgendwann zu Ende.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr guter Blick.
Und diese Erkenntnis sieht man ja dann auch im Gesicht einer der beiden.
Ja.
Auch ein wunderschönes Ende, wie ich finde, ja. Wie lange da dann einfach raufgehalten wird mit der Kamera, sieht man heutzutage auch nicht oft. Da wird schnell hin und her geschnitten.
Ja,
das ist richtig. Ja, der hat wunderschöne Einstellung, der Film. Ich liebe den wirklich. Für mich ein 10-Punkte-Film.
Ja, das ist geil. Ich habe den bei Letterboxd mit 4,5 drin. Ich werde den gleich aufwerten, weil jetzt, wo ich so drüber rede, und ich habe den nur zweimal gesehen, aber jetzt, wo ich so drüber rede und drüber nachdenke, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hast du dem nur 4,5 Sterne gegeben?
Nur ist gut.
Der ist einfach, so, der trifft ganz, ganz, ganz viele Checkboxen, die ich einfach geil finde und dann, dann hat er das auch auf jeden Fall verdient. Und ich würde mir jetzt sofort wieder angucken, was ja auch immer ein gutes Kriterium ist. Und manche Filme schaffen das einfach über die Zeit, je öfter ich drüber nachdenke und sie sehen möchte, dass ich immer denke, so, das muss ein 10-Punkte-Film sein. Mhm. Also muss einfach. Ich will den häufig wieder gucken, muss es sein.
Cool, cool.
Ja, dann gehen wir doch mal aus dem Sommer in den Schnee. Gehen wir das komplette Gegenteil. So wie wir bei der Folge mit Lee von From Coast to Coast sind, gehen wir jetzt hier sehr weit weg.
ich fülle mir noch einen Schnapper ein.
Ja, muss stimmt. Weiter trocken Guter machen. Punkt. Trockene Luft hier.
So, was habe ich denn noch mitgebracht? Ich halte es mal in die Kamera für Dennis. Wobei, hat er schon vorhin ja gesehen. Ich habe einen Kruschkowatsch mitgebracht. Also Grüße an Guess. Ja. Kruschkowatsch ist ja ein Birnenlikör aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ehemalig. Deshalb, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, irgendwann in den 90ern sind daraus dann viele einzelne Länder entstanden. Unter anderem Serbien, wo ja bekanntermaßen Guess herkommt. Deswegen, ja, Gruß und Prost auf den zweiten von zwei Papas, die wir haben.
Oh ja. Wo ist eigentlich unser Kindergeld? Cheers. Schmeckt immer noch nicht.
Scheiße. Ey, auch war beim zweiten Mal so hart, Alter. Ich schmecke das hier noch viel mehr. Ich erwähne es einfach nochmal. Das riecht und schmeckt so wie diese billig Kaugummi-Automaten-Kaugummis, die man für 10 Cent da rausziehen kann, verflüssigt und war eingefärbt in so ein... Sieht eigentlich aus wie denn rum, oder?
Ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, viel, viel mehr als die 10 Cent kostet diese Pulle in Serbien auch nicht, oder?
Wahrscheinlich
nicht. In Serbien ist ja so dieses Verhältnis zwischen Schnaps und Möbelpolitur ist ja, das kommt ja beides aus derselben Kelle. Wird nur, das eine kriegt Zedernholz zugesetzt und das andere Bier, ne? Am Ende ist es aber dasselbe wahrscheinlich.
Ich habe das Gefühl, ich habe gerade mehr Falten bekommen.
Ja. Ist ja schön Ragebait für Guess. Super. Ja, aber was hoffentlich kein Ragebait für ihn ist, ist mein Pick, denn das ist übrigens, finde ich gerade geil, weil ich gerade eben, haben wir ja so, ja, kriegt man das nochmal rekonstruiert? Ja, weil es Filme sind, die ich so feiere, die kann ich jedes Mal so begeistert vortragen.
Auf jeden Fall.
Da kann ich ja auch auf, das ist ja dieses Film-Bro-Ding, kannst ja auf jeder Party jemanden volllabern mit deinen Lieblingsfilmen, das ist immer so unangenehm für alle. Ja, egal. Mein Pick ist The Shining von 1980 von Stanley Kubrick aus der Feder von Stephen King, eigentlich, das Buch.
I love it.
Dieser Film, Mann. Stephen King liebt ihn nicht so ganz so sehr, weil er das, wahrscheinlich weil er das Skript nicht schreiben durfte. Das Drehbuch wollte Kubrick lieber selber machen und ich habe das Buch, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das zweite Mal gelesen habe, würde ich unterschreiben, weil das, was in dem Buch zu sehen ist, ist schwierig, 1980 auf die Leinwand zu bannen. Ich möchte keine bewegenden Figuren in einem Heckenlabyrinth oder bewegende Hecken sehen, weil das war technisch einfach noch nicht... Wahrscheinlich wird es besser aussehen als heutzutage, wenn ich mir CGI manchmal so angucke. Ich, apropos CGI. Ja. Ich habe am Wochenende diesen Kurzfilm von Punisher gesehen. Mhm. Ich hatte eine unfassbar harte Erektion bei einer Stelle, weil die geht so hart, dass es der Knaller, aber da ist die schlechteste CGI-Szene drin, die ich von Marvel jemals gesehen habe und ich kenne Quantumania. Mhm. Also wenn du das siehst, wirst du wissen, warum, weil das sieht aus wie Max Payne. Eins. Okay. Aber darum soll es nicht gehen. Damals war es halt schwierig wahrscheinlich umzusetzen und es traf auch nicht ganz die Vision, die Kubrick hatte.
Mit also, warte mal, welchen meinst du denn? Diesen
One Last Kill.
Ah ja, okay. Okay. Mhm.
Er muss mal One Last Kill CGI eingeben. Der erste Treffer ist dieses Bild.
Okay.
Das sieht.
Genau. Weil es gibt ja noch Dirty Laundry.
Das ja, ist genau.
Auch einer von diesen.
Ja, der war ja, der ist ja schon ein paar Tage her, aber der One Last Kill ist jetzt der aktuelle und da gibt's einen Schuss. Meine Güte. Ja. Nee, aber an diesem, an The Shining gibt es wirklich nichts, was auch nur ein Hauch eines Makels hat. Ja, alleine wie dieser Film losgeht, John Elkett, der Kameramann, der hält diese Kamera in dem Helikopter so stabil. Das ist der absolute Wahnsinn. Du siehst kaum einen Wackler, bis sie am Hotel sind. Die Kamera gleitet gefühlt an dem Auto vorbei, über den See, an den Bergen entlang. Das sieht alles so unfassbar schön aus. Nebenbei hast du das untermalt von diesem Soundtrack, Dies Irae, ist auch ein perfektes Stück dafür. Mm. Also da ist ja wirklich, an dem Einstieg ist ja schon alles wunderschön.
Ja, ich feiere den auch unglaublich sehr. Wir haben natürlich einen Top 3 mitgebracht, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr einsteigen. Er ist aber in zwei Aspekten repräsentativ für zwei Sachen, die ich in meiner Top 3 mitgebracht habe. Was du eben meintest mit der Kamera Ich bin auch einfach ein wahnsinniger Freund von diesen super Totalen oder Totalen im Film. Mhm. Und eben der Score, der schon auch irgendwie gleichzeitig was Episches hat. Und, also bei dem Stück. Und eben aber auch was Bedrohliches aufgrund der Melodie, die da ertönt.
Ja.
Und das passt einfach bei dem Film so wahnsinnig viel zusammen. Ich glaube, das ist der Film, den Natalie und ich zusammen am häufigsten geguckt haben.
Ja, aber ihr seid ja auch beide King-Fans, ne?
Das stimmt. Wir haben auch ja noch nicht alle, aber unglaublich viele Stephen King-Verfilmungen gesehen. Hat sich einfach nur irgendwie mal ergeben und fanden wir dann lustig, das fortzuführen. Finden aber auch viele ziemlich scheiße oder nicht ganz so geil. Gess hat ja netterweise auch nochmal eine Stephen King-Verfilmung mitgebracht bei einer der Aufnahmen, wo ich letztens zu Gast war, die ich schon kannte und die auch jetzt nicht so geil fand. Aber ey, The Shining hatten wir vielleicht vor einem halben Jahr zuletzt gesehen und ey, kein Witz, einen Monat später meinte Natalie, oh, irgendwie habe ich Bock auf The Shining.
Ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich habe jetzt die letzten Male immer den European Cut gesehen. Es wird mal eigentlich mal wieder Zeit für den längeren US-Cut.
Ah, ja. Ja, wir immer nur den US-Cut die letzten Male, weil der kam ja dann auf Blu-ray, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall hat die 4K-Scheibe jetzt standardmäßig von Warner Brothers auch in Deutschland oder Europa die vertriebene Version, den US-Cut und somit die schon auch ein bisschen längere Fassung am Start.
Ja, also da kriegt man dann nochmal, glaube ich, 25 Minuten mehr. Sind einige Schüsse ergänzt. Auch das Ende ist ein bisschen anders ergänzt. Ich glaube, der US-Cut geht irgendwie 144.
Stark. Entschuldigung. Ich habe hier keinen Zahnstocher am Start und
dann nimmt man halt,
ich hatte eine kleine Pause dazu genutzt. Tut mir leid, es kommt voll raus, dass ich Deutscher bin. Um mir aus Hunger noch schnell einen Weißkrautsalat reinzustopfen.
Oh, wow.
Ja, und da blieb mir ein Stück zwischen meinen Zähnen hängen. Bin jetzt betrunken genug, um drauf zu scheißen, was ich hier von mir gebe.
Weißkrautsalat ist tatsächlich sehr, sehr, sehr deutsch als Nahrungsmittel. Ich habe gerade gar
weniger deutsch ist dann, sich mit einem Balisong so ein Stück rauszupulen.
Ja, das stimmt. Wie kommen wir jetzt wieder zurück zu? Ja, es ist spannend. Es
ja,
ist
auch also
ein Teil deutscher Horror zu. Wobei ich gar nicht sagen würde, dass The Shining zwingend ein Horrorfilm ist. Er hat Horrorelemente, ja, aber es schon geht eher in so eine psychologische Drama-Richtung. Mhm. Und alleine, und jetzt kommen wir mal dazu, was ich an Filmen grundsätzlich liebe oder auch hier dran, ist, wenn Filme so eine Backstory haben oder eine Folklore darum gesponnen wird, so wie bei Apocalypse Now, den hätte ich sicherlich auch mitbringen können, aber hier gibt's ja noch Apocalypse Now hat auch eine Doku dazu, was da alles passiert ist, aber hier gibt's ja auch noch einmal Room 237 als ergänzende Doku, wo dann auch halt darauf eingegangen wird, so was hat es zum Beispiel mit dem Apollo-Pulli auf sich, was hat das für einen Zusammenhang mit Kubrick, will ich jetzt auch gar nicht spoilern, könnt ihr euch gerne angucken, die ist nicht der Knaller, die Doku, aber die ist schon sehenswert und auch was Kubrick hier mit visuellen Mitteln gemacht hat, um den Zuschauer halt zu desorientieren oder in kleinen Einstellungen gewisse Dinge einzustreuen, die merkt das menschliche Gehirn gar nicht. Also zumindest nicht bewusst, du nimmst nicht bewusst wahr, aber du irgendwie nimmt man trotzdem wahr, wenn man aufmerksamer Zuschauer ist, ja, das stimmt hier nicht. Irgendwie passt der Weg da nicht, irgendwie gehört da was nicht hin. Mhm. Und das macht was mit einem, finde ich.
Ja. Das liebe ich auch so unglaublich sehr. ich hatte ja auch die Doku mal irgendwann gesehen und die hat mir dann auch so Blickwinkel eröffnet, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und mir dann aufgezeigt, was für ein Genie Stanley Kubrick halt gewesen sein muss, der dann zum Beispiel mit der Architektur halt arbeitet. Ja,
ja.
Die Doku erzählt halt, ey, Jack Nicholson hat ein Übergabegespräch, kommt in dieses Hotel rein, geht ins Büro von dem Hotelmanager, was, wo du ja meintest, in der Aufnahme davor, das ist eigentlich ein innenliegender Raum. Ich hatte halt noch auf dem Schirm, man guckt aus dem Fenster und sieht halt Baumwipfel von Tannen. Und man weiß aber halt, ey, 5 Minuten vorher im Film ist Jack Nicholson in den Haupteingang reingegangen, ebenerdig. Und auf derselben Etage befindet sich das Zimmer vom Hotelmanager, das Büro. Es kann also gar nicht diesen Ausblick geben, den man dann zu sehen bekommt. Und damit spielt halt der Film, um einfach subtil ein unwohles Gefühl zu erzeugen. Und das finde ich halt so geil, wenn das Medium Film, was ja verschiedene Dimensionen vereint, also mit vor allem natürlich dem fürs Ohr und dem fürs Auge, dann spielt. Und für mich hat das der Film The Father mit Anthony Hopkins halt auch sehr cool gemacht mit dem Thema Demenz, hier in Form von Anthony Hopkins in seiner Rolle und der Tatsache, dass eben da auch verschiedene Gegenstände anders platziert wurden, dass, glaube ich, auch eine Farbe anders eingesetzt wurde, Wandfarbe oder so, und eine Tür sich auf einmal ein bisschen anders befand an einer anderen Stelle. Man kriegt's halt gar nicht so mit, ja, also umso mehr nicht mit, wenn der Regisseur sich da wirklich krasse Gedanken gemacht hat, wo jetzt was am besten hinkommt. Aber man nimmt's halt irgendwie unbewusst wahr. Und wenn dadurch halt eine Stimmung erzeugt wurde, dann finde ich das mega. Ich liebe ja Horrorfilme, wenn sie geil sind. Und The Shining gehört für mich auf jeden Fall zu meinen Top 3 Lieblingsfilmen an Horrordingern. Also neben Suspiria und von Dario Argento und Das Ding aus einer anderen Welt, The Thing von John Carpenter, ist The Shining eben auch, ja, unbedingt dabei, wenn ich mir Horrorfilme angucken müsste. Und wahrscheinlich von den dreien ist dann The Shining der Repräsentant für Horrorfilme, wenn ich mich für das Genre entscheiden müsste, wenn ich auf eine einsame Insel auswandern muss und nur einen Film mitnehmen darf. Der ist definitiv aber auch meiner Top 10, möglicherweise auch Top 5. Ich liebe den.
Ja, bei mir ist er auch sehr weit oben. Und ich könnte den auch so, so oft gucken. Und der hat auch so viele ikonische Sachen für mich, aber auch so generell. Ich meine, jeder kennt dieses scheiß Teppichmuster. Das hängt bei mir, hier hängt ein Bild bei mir im Haus mit dem Teppichmuster und Dannys Dreirad. Und es sind einfach auch so, auch dafür John Elkett, Mann, dieser geile Typ, was der für Bilder dann geschaffen hat, als Jack über dem Miniaturlabyrinth steht und die Kamera dann reinzoomt und zoomt gleichzeitig rein in die Szene, wie Danny und die Mutter draußen im echten Labyrinth sind.
Das ist so krass.
Wie die Kamera im Ballsaal dann hinter ihm ist, wenn er an der Theke ist und dann sich um ihn rumdreht, um seinen Monolog mitzunehmen. Dann den Schnitt kann man auch durchaus erwähnen, weil auch viele Szenen, gerade so zum Beispiel die im Bad, wo er mit dem Kellner dann drin ist, weil der Schnitt da halt auch bewusst nicht passend oder flüssig ist, sondern einfach auch irgendwie so eine Unruhe und Dissonanz erzeugt. Das ist so geil. Dann hast du diese ganzen Theorien und die Folklore darum. Du hast dieses Ende, was sich niemals komplett erschließen wird, auch wenn Kubrick da was zu gesagt hat, aber so richtig auf den Punkt kriegst du es trotzdem nie. Und ey, so ein Film wird, ich weiß nicht, ob es den heute überhaupt noch gäbe in irgendeiner Form. Ich bin mir da nicht so sicher, weil so ein Ende oder generell so ein Verlauf kriegst du doch nirgendwo mehr gepitcht. Den kriegst du in Hollywood bei einem Studio nicht mehr durch.
Ja. Das ist auch definitiv was ich vermisse. Dass für mich oft Filme, gerade aus Hollywood, die teilweise wirklich viel kosten, da sind wir oft bei einem sechsstelligen Millionenbetrag unterwegs, dass dann Hollywood, kann man ja nachvollziehen, der möglichst keine Risiken eingehen möchte, sondern die wollen halt, das ist ein Produkt, der Film ist dann halt ein Produkt und der soll im besten Falle natürlich mindestens wieder die Kosten einspielen. Und klar, solche Statistiken gibt's ja schon ewig, ja, dass dann nur eine von 10 oder 2 maximal von 10 Hollywood-Produktionen überhaupt Erträge reinbringen und dadurch auch die Verluste, die dann so hoch sind, dass sie die Verluste der anderen Filme wieder ausgleichen. Aber es ist irgendwie so schade. Ich habe halt das Gefühl, so Filme in den 70ern, 80ern auch noch teilweise, da gab es einige Regisseure oder auch manchmal Produzenten oder manchmal beides, die einfach eine Vision hatten. Und Stanley Kubrick ist für mich eigentlich so vielleicht das prominenteste Beispiel, aber es gab halt auch eben viele andere Regisseure. Der zweite Film, den ich heute hier bringe, ist auch so ein Repräsentant, finde ich, wo ja die Regisseure einfach eine Vision hatten, wie der Film am Ende aussehen soll. Und manchmal hat man das vielleicht heute noch. Ich meine, Netflix zum Beispiel gibt halt auch Regisseuren Geld. Macht mal, Hauptsache wir können halt einen Film von euch in unserem Portfolio anbieten. Mhm. Das hat aber nochmal einen anderen Hintergrund. Da ist der Auslöser dann Netflix und Budget, behaupte ich.
Ja. Ja.
Und nicht der Regisseur, der sagt, ey, ich habe hier dieses Skript vielleicht selber geschrieben oder adoptiert und will es so umsetzen, wie ich es halt wünsche und dabei Risiken eingeht. Das Produkt Film heute, Hollywood geht da halt, minimiert halt seine Risiken. Wie gesagt, kann man ökonomisch nachvollziehen, aber ey, dann durchläuft halt ein Film nochmal ein drittes Mal irgendein Testpublikum und in der Stelle wird immer noch nicht gelacht. Scheiße, müssen wir nochmal umsetzen, umschreiben, was auch immer, nochmal entweder rausschneiden oder neu drehen. Und das vermisse ich halt so sehr, dass ein Film Risiko eingeht und auch mit Ecken und Kanten rauskommt, so wie der Regisseur sich das halt gewünscht hat. Ja, das nehme ich heute nur noch sehr selten wahr.
Ja, und The Shining war ja damals auch ein gutes Beispiel. Da war absolut kein Erfolg an den Kassen. Der ist halt erst über die Jahre dann zu dem geworden, was er jetzt ist. Der galt damals nicht mal, der hat nicht mal besonders gute Kritiken bekommen. Also der, ganz im Gegenteil, also geschweige denn eine Nominierung für irgendwas, also auf jeden Fall nichts für was Positives. Ja. Der hat eine Razzie-Nominierung. So.
So krass, Mann.
Das heißt, das, was er jetzt ist für die Filmwelt, das war damals bei Release auf gar keinen Fall gegeben. Und das ist halt so, hier gibt es halt diese ganzen Geschichten zu den Dreharbeiten. Er hat 170 Mal oder so die Szene mit der Tür machen lassen und da hat er 100-fach gedreht. Seine Sekretärin hat diese ganzen Seiten geschrieben, bei denen ich heute noch eine Gänsehaut kriege, wenn Wendy die findet, was er da als Manuskript verfasst hat. Das hat seine Sekretärin geschrieben, sowas ist heute bekannt. So heute würdest du das irgendwie in einen Printer geben und dann spuckt er die 800 Seiten aus mit dem, was da draufstehen soll und fein ist. So damals war es
der Text würde durch eine KI generiert werden. Ja.
Ja. Ja, ja, ist ja leider so. Und diese ganzen Stories dahinter, die ist halt schwierig, das noch zu haben. Ich sag mal so Fitzcarraldo, was da am Start war oder Apocalypse Now, haben wir gerade erwähnt, was da bei den Dreharbeiten für eine Scheiße passiert ist und für eine Story und für einen Hustle hintersteckt. Das kannst du natürlich heute, wenn du in einem Studio mit einem Greenscreen einen halben Film machst, wenn du überhaupt noch rausgehst, ja, wo sollen die Stories herkommen? So, weiß ich nicht, soll sich Ian McKellen am Kaffee verbrühen? Ist das dann die beste Geschichte, die du hast?
Naja.
Klar gibt's da ein paar geile Fotos, aber auch so, wenn ich, Ian McKellen, ein gutes Beispiel, du hast ja auch eben Herr der Ringe erwähnt, so die Setfotos, die es da gibt und diese ganzen Bauten mit dem Hobbit-Dorf und so, das ist wunderschön, das wird's heute nicht mehr geben. Also was heißt, wird's heute, das klingt jetzt so fatalistisch irgendwie, aber gebaute Sets oder auch Minas Tirith in der Größe der Miniatur. Das ist so geil.
Ja,
das ist Handwerk.
Ja.
Ich will den Animatoren da gar nichts absprechen, dass das nicht auch ein Handwerk ist, aber es hat für mich nicht mehr denselben Charme, leider Gottes.
Total. Ja, es ist einfach ein wahnsinniges Business, wie du schon meinst mit dem Greenscreen. Das kannst du ja alles kalkulieren. Ich meine, ich zoll den Schauspielern so viel Respekt dafür, dass sie halt vom Greenscreen drehen und es so wirken lassen, als wenn sie sich wirklich in dieser Umgebung befinden und entsprechend Schauspielern. Ey, wirklich Hut ab. Aber irgendwie würde ich es auch geil finden, wenn die halt wirklich in der realen Atmosphäre, ja, wenn halt Risiko eingegangen wird, scheiße, dann geht in den verfickten Dschungel mit diesen entsprechenden Temperaturen und dreht mal die Scheiße da. Einfach um da auch mehr Authentizität vielleicht herbeizuführen. Also wie gesagt, ich verstehe das alles unter ökonomischen Gesichtspunkten, lässt sich halt alles besser kalkulieren mit den Drehtagen etc. Du hast keine Wettereinflüsse, wenn du halt indoor vom Greenscreen drehst und weißt halt in der Schicht machst du so und so viel Aufnahmezeit und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, es wirkt halt für mich aber es ist halt alles irgendwie so viel austauschbar geworden. Und
ja,
dann lieber nach dem Motto, weniger ist mehr, lieber halt mal ein paar mehr Risiken eingehen und dafür einen sehr guten Film schaffen als diese Fließbandware.
Ja, ich glaube, der letzte, wo ich mich da so jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, wo ich aktiv so sagen würde, da hast du noch so ein bisschen was halt The Revenant, glaube ich. Da hast du so ein paar Storys hinterher. Du merkst auch, dass der Film eine Tortur war. Gibt sicherlich noch diverse andere Beispiele, die mir jetzt nicht einfallen. Das wird ja noch gemacht, nur eben nicht mehr so in der in der Liga. Und ich glaube, so ein Ende könnten auch nur noch 3-4 Regisseure drehen.
Voll.
Und du hast gerade Netflix erwähnt, die dann Leuten dann die Kohle geben, das zu machen. Aber diese Kohle kriegen aber auch nie die jetzt irgendwie in der Blüte ihrer Ära stehen oder gerade jung und aufstrebend sind, sondern es kriegt dann, gar nicht bös gemeint, es kriegt dann Martin Scorsese, der, ich will die Irishman nicht hassen oder so, davon bin ich weit weg, aber es ist halt trotzdem auch eher ein Aufguss von Dingen, die man schon gesehen hat oder was er schon gesehen hat, die er schon gemacht hat. Das ist halt jetzt nicht unbedingt ein innovativ gewagtes Konzept, außer das De-Aging vielleicht. Aber der Rest ist ja einfach eine relativ handelsübliche Story. Und da fände ich es dann halt geiler, wenn man, aber das wird man nicht machen, weil es ökonomisch wieder zu risikobehaftet ist, wenn man es einem anderen Menschen in die Hand gibt. Aber man sieht ja gerade an der Kinokasse mit Curry Barkers Obsession, dass es mal durchaus lohnt, wenn man ein Langfilmdebüt finanziert, weil der, weiß ich nicht, der hat nicht viel gekostet, lass es 12 Millionen gewesen sein, der ist schon bei über 250, also der zerfickt gerade Masters of the Universe an jedem Wochenende und der ist 3 Wochen vor dem ins Kino gekommen. Also vielleicht lernt man dann als Hollywood auch mal daraus, dass das eben nicht zwingend so sein muss, weil ich glaube, wir sind gerade, und da habe ich lange drauf gewartet, irgendwann haben ja alle gesagt, so, irgendwann muss das New Hollywood kommen, nach Marvel muss irgendwann wieder sowas wie New Hollywood kommen. Und vielleicht sind wir da irgendwann jetzt mal, dass die neue Generation, sei es Gen Z oder wer auch immer, der nachkommt, Alpha heißen sie, glaube ich, dass die halt sagen, okay, wir wollen unsere Geschichten auch mal im Kino sehen und nicht das. Und nicht das 17. Reboot oder Sequel. So, und das unterstütze ich durchaus. Voll. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Mut und irgendwann oder ein bisschen mehr auch Masse, ein bisschen Sky. Ich glaube, dieses Jahr macht mir Hoffnung bisher im Kino. Bin ich sehr, sehr gespannt, aber ja. Irgendwann kriegt bestimmt auch mal wieder ein Film so viel Folklore wie The Shining.
Genau. Ja, ich bin ja froh, wir haben ja schon über 100 Jahre Filmkultur am Start.
Ja.
Und haben ja immer wieder erlebt, dass sich die Industriefilm ja immer wieder auch neu erfindet oder überhaupt neue Künstler am Start sind oder neue Filmschaffende, die dann auch ihre Ära prägen. Ja. Ja, noch kurz, also ich fand mit hier, scheiße, komme ich auf den Titel mit Leonardo DiCaprio. Ja,
The Revenant.
War doch Iñárritu, glaube ich, der Regie geführt hatte. Für mich ist der halt auch irgendwie so ein Visionär. Also es gibt mehrere Filme, wo ich unterstelle, der ist halt ein Visionär, um seine Themen auf die Leinwand zu bringen. Und davon brauchst du halt irgendwie mehr. Finde ich.
Und ich würde ja durchaus, also wenn jetzt, das habe ich immer ein bisschen gehofft, wenn jetzt Leute sagen so im Mainstream, da kommt nichts mehr Innovatives oder so, ich ja sagen, okay, vielleicht hast du nicht überall geguckt, so in dem Sinne.
Ja.
Aber ich würde ja schon mal unterstellen, dass wir ja allein durch den Podcast schon einiges gucken und auch in Ecken gucken, gerade wir, wo man vielleicht sonst nicht guckt, aber da ist halt echt nicht mehr so der Schatz zu finden. Iñárritu ist ja auch ganz cooles Beispiel, weil der bringt ja dieses Jahr auch einen Film, wo noch keiner mit Digger, wo so keiner so recht weiß, was das überhaupt wird. Freue ich mich mega drauf. Habe ich Bock drauf. Bin gespannt. Also dieses Jahr macht mir wirklich, wirklich Hoffnung.
Also ich finde schon, dass es immer wieder Filme gibt, die mich dann überraschen, weil sie auch mit irgendwas arbeiten, was neu ist und halt andere Perspektiven einnimmt. Ich hatte diese Phase halt erwähnt.
Mhm. Ja,
das ist auch nochmal sehr intensiv, finde ich, darum geht, durch Veränderung, optische Veränderung halt ein Gefühl herbeizuführen. Ich weiß nicht, ob es im selben Jahr war, aber relativ zeitnah kam dann auch Sound of Metal raus.
Stimmt.
Der ist jetzt von der Story her nicht der perfekte Film, aber das, was er halt mit dem Thema Ton macht und es geht hier um jemanden, der seine Gehörmöglichkeit verliert, wie der Film das halt darstellt, finde ich halt auch geil. Also ja, sowas liebe ich definitiv. Einfach an Filmen, wenn sie einfach andere Perspektiven mal reinbringen und das irgendwie mit dem Medium Film rüberbringen wollen. Das liebe ich einfach total.
Ja. Hast du Barbarian Sound Studio gesehen?
Scheiße, mein Titel klingelt was, aber eventuell habe ich ihn bisher.
Warte mal. Doch, ich glaube, den hast du gesehen. Ich meine, dass ich sogar im Kopf hatte, dass du den nicht so ganz cool fandest. Aber bei dem fand ich es halt auch geil, weil da ist ja diese Toby Jones ist ja dieser Soundtechniker, der einen Giallo oder sowas in der Richtung vertonen soll. Und du siehst aber die ganze Zeit diesen scheiß Film nicht, den er vertonen soll. Mhm. Du malst dir die ganze Zeit nur durch den Sound, den er macht, mit Obst und Gemüse und anderen Dingen, malst du dir halt aus, okay, der Film muss richtig krass und gory sein, aber du kriegst ihn halt nie zu sehen. Und das war mal auch so ein Konzept, das hatte ich so noch nicht gesehen und deswegen fand ich es auch geil. Mhm. Das war mal so ganz was anderes.
Ach, Barbarian schreibt es sicher.
Ja. Mhm. Bei dir weiß man aber auch nie so genau, weil da ja noch die Bewertungen von Lee mit drin sind.
Ja, ich habe jetzt hier bei mir gerade geguckt. Also ja, den habe ich durchschnittlich bewertet. Muss ich mir nochmal geben.
Ist gerade, der ist vielleicht ergänzend, wenn wir mal ins italienische Kino eintauchen sollten, ist der als Ergänzung ganz geil. Oder wenn man sich mal irgendwas so, es gibt ja auch noch so einen britischen Film, The Censor, wo es um eine Frau geht, die diese Horrorfilme zensieren soll und da dann auch irgendwas passiert. Wenn man sich mal über diese Meta-Horror, also jetzt meine ich nicht sowas wie Scream, sondern wie es wirklich um das Machen von Horrorfilmen geht, vielleicht guckt man sich mal sowas an, das wäre auch ein spannendes Thema. Mhm.
Ich mochte ja auch zum Beispiel damals sehr Behind the Mask.
Ja, ja.
Der einfach mal einen Perspektivwechsel in die Rolle des Serienmörders zeigt und einen Horrorfilm zeigt, wo er dann die Leute killt und wie er sich vorbereiten muss und was da alles schief geht.
Ja, stimmt. Das war hier Vernon Blabla, ne?
Der als hieß, Schauspieler oder Regisseur?
Nee, der hieß, glaube ich, Behind the Mask, The Blabla of Vernon.
Ach ja, stimmt. Der hatte nicht wundern, dass ich wild rumtippe, ja?
Leslie Vernon hieß er so.
Stimmt, Leslie Vernon. Ja. The Rise of Leslie Vernon. Ja.
Also da gibt's auf jeden Fall ein paar ganz coole Sachen. Hm. Da gibt's bestimmt auch einen Film, wo man einen Regisseur begleitet, auf den ich gerade nicht komme.
Ja, ja. Es gibt ja diverse Filme, die dann in und über Hollywood spielen. Die sind aber oft dann nicht so geil.
Ja, Babylon fand ich als letztes, glaube ich, so ganz, ganz passig. Da brauchte ich allerdings 3 Anläufe für, glaube ich, oder 2, bevor ich das geblickt habe. Naja, gut, aber ich glaube, zu The Shining haben wir soweit erstmal alles. Ist ein geiler Film. Ich bin übrigens gespannt, ob wir heute einen Film haben, wo einer von uns beiden nicht 10 Punkte gibt.
Ja, ich auch. Also Shining ganz klar 10 Punkte. Ja. Hätte man eine Skala von 20, würde er 20 bekommen.
Ja.
Aber vielleicht noch ganz kurz abschließend für mich, für The Shining. Können wir auch mal ein Special daraus machen. Es gibt ja die Miniserie von 97. Es gibt Dr. Sleep.
Stimmt.
Es gibt die Doku. Ja, auch hier wieder eine Doku als Aufhänger.
Ja. Dr. Sleep lese ich übrigens gerade.
Ah,
das habe ich bisher noch nicht gelesen. Das ist jetzt gerade dran.
Und ich habe mir erst vor kurzem mal den Director's Cut angeguckt, weil ich ja nur die Kinofassung davon konnte und von der er nicht so begeistert war.
Ja, den Director's Cut, der steht bei mir noch aus. Den habe ich jetzt geplant für nach dem Lesen.
Ja,
dass ich mir den danach nochmal reinziehe.
Aber hallo, haben wir doch schon mal Aufhänger für eine weitere Aufnahme.
Ja, und es ist ein Sequel und das ist vielleicht ein guter Übergang zu dir, auch wenn ich es nicht weiß. Aber du hast gesagt, dass das ein zweiter sein könnte.
Ja, letztendlich Episode 5 einer Filmreihe.
Was kann das bloß sein?
Ja, mich beschäftigt natürlich immer wieder die Frage. Also ich werde immer wieder mit der Frage, also Leute kommen hier in die Butze rein oder in unser Haus rein und manchen zeige ich dann halt auch mal die Filmsammlung. Mache ich nicht gerne, weil hier oben sieht es so unaufgeräumt aus. Ich habe mich halt so zugemüllt über die letzten Jahre, vor allem auch mit paralleler Videospielsammlung. Da habe ich jetzt frisch die 7000er-Marke geknackt an physischen Spielen. Dazu kommen natürlich noch diverse Steam- und Good Old Games-Titel und so weiter. Ist einfach viel zu viel. Und natürlich, allein bei den Filmen, ich bin jetzt Mitte 40, 46 um genau zu sein. Ja, natürlich muss ich auch als Realist das mal akzeptieren, dass alleine bei den Filmen ich schon kaum hinterherkomme und ich noch so wahnsinnig viele Titel in meiner Sammlung habe, die ich auch einfach mal endlich gucken will. dass es mit den Videospielen einfach eine Utopie ist. Ich fand es geil als Aufhänger, mich dann immer mal kurz damit zu beschäftigen, wenn man das Videospiel halt reingeflattert ist per Post. Mhm. Wer steckt dahinter? Wie sieht das Cover aus? Wie ist die Grafik? Manchmal gucke ich mir auch auf YouTube ein kurzes Video an, mag dann so die Atmosphäre. Aber ey, es reicht. Mhm. Nie im Leben werde ich, was hatte ich zuletzt, 400 PlayStation 1 Spiele in meinem Leben mal spielen. Nee. Da werde ich, ich habe angefangen auszusortieren. Ja, meine lieben Zuhörenden, Classic Dave trennt sich von Teilen seiner Sammlung und fange jetzt damit an, bestimmte ältere Videospiele zu verticken. Und habe mit PlayStation 1 Titel angefangen. Natürlich werde ich ein paar Klassiker behalten, die ich auch immer mal spielen wollte oder immer mal wieder. Egal. Und während dann die Leute Zugang zu meiner Filmsammlung haben und mittlerweile von knapp 12.000 DVDs, Blu-rays, UHDs erschlagen werden, ist natürlich die Standardfrage, was ist denn dein Lieblingsfilm? Und eigentlich habe ich als Bauchantwort seit vielen Jahren immer als Impuls Star Wars Episode 5. Und den habe ich hier halt mitgebracht, das Imperium schlägt zurück. Hey. Und obwohl es so wahnsinnig viele Filme gibt, die dann unmittelbar danach kommen, ja, wenn ihr mich wirklich festnageln würdet, was ist dein absoluter Top-Lieblingsfilm, dann ist es der eigentlich seit vielen, vielen Jahren aus dem Jahre 1980. Und
gleiches Jahr wie Shining, überleg dir mal, du bist in einem, du hast ein Kinojahr, wo die beiden gleichzeitig, Alter, das geht, so viel Glück kannst zwei 11-Punkte-Filme.
Genau.
Das ist doch.
Ja, und ich bin erst 79 geboren, also ich konnte sie nicht im Kino gucken, leider. Ja,
stimmt, schwierig.
Damals. Jetzt haben wir jetzt zum Glück eine Phase, weil eben Hollywood nicht hinterherkommt, mal anständige Filme, also wirklich Kracher zu, also schon immer mal wieder. Aber dass sie ältere Filme jetzt in Kinos bringen, das hat ja das Kino für sich gerade entdeckt, diverse, also in Berlin mittlerweile viele. Gab eine Zeit lang, da gab es so 2, 3, jetzt gibt's noch viel mehr Kinos in Berlin, die einfach die Filmklassiker bringen. Das feiere ich. Da habe ich mir jetzt auch schon ein paar gegeben, weil die auf der Leinwand natürlich einfach viel mehr hermachen als hier auf meinem schnöden 65 Zoll 4K-Fernseher.
Ich habe gerade mal geguckt, die 8 bekanntesten Filme aus 1980. Nehmen wir jetzt einfach mal The Shining, Empire Strikes Back, Raging Bull, The Elephant Man, Airplane, Freitag der 13., Blues Brothers, The Fog. Das wären so die Top 8. Und da gibt es noch eine ganze andere. Alter, wie geisteskrank ist das? Das sind alles Filme, die wahrscheinlich Minimum 8 Punkte bei mir haben.
Ja.
Völlig fertig. Mhm. Ja, schon Wahnsinn.
Ja, und für mich ist halt der Film hier perfekte Unterhaltung. Ja. Ich gucke, also der Hauptantrieb für mich, um Filme zu gucken, ist einfach unterhalten zu werden. Und das schafft halt ein Film ideal, weil in der Regel geht ein Film 90 Minuten oder vielleicht auch mal 2 Stunden, manchmal auch länger, was dann auch manchmal okay ist. Der Film geht hier etwas über 2 Stunden und ist für mich halt die perfekte Unterhaltung, weil hier George Lucas als Visionär damals diese Geschichte Star Wars im Kopf hatte und sie dann eben zwischendrin, ja, Episode 4 bis 6 erstmal erzählen wollte, weil er gesagt hat, okay, die Technik ist noch nicht so weit, um den Anfang der Geschichte zu erzählen. Ich warte mal lieber ab, die wird sich schon noch weiterentwickeln, die Technik. Ey, allein dieser Ansatz, wie alt war der da? Keine Ahnung. Jung.
Ich hätte gesagt, so 35 oder so.
Mm.
Also, ja, muss ja eigentlich. Es ist Wahnsinn. Und auch da gibt's ja voll viel Folklore über die über den Hustle, den gerade Episode 4 zu machen.
Ja.
Das und da allein dafür muss man schon lieben.
Voll. Voll. Genau, er war Mitte 30. Ja, und dann halt zu sagen, ey, und ich meine, der hat davor halt echt nicht so THX hat er als Film gemacht und dann war noch hier American Diner habe ich die ganze im Kopf als Titel, aber es ist Quatsch. Wie hieß denn der nochmal?
American Graffiti.
Dankeschön, American Graffiti. Und dann halt, ey, sowas mit so einer Vision an den Start zu gehen, finde ich einfach so krass, dass er halt Repräsentant natürlich dann für das New Hollywood dann damals war. Und wir bis Mitte der 70er war halt so ein Zeitalter noch der Dramen, auch der Gesellschaftsdramen. Da war halt irgendwie wenig Spielraum für leichte, in Anführungszeichen, leichte Kost. Und hier, ja, bringt ihr mal ja, Nazitum, Imperium, mhm, ins Weltall mit verschiedenen Akteuren. Und das liebe ich einfach, wie dann das Imperium letztendlich zerfickt wird bei Episode 5, aber diese Bedrohung immer präsent ist. Ja, also Episode 5 damals als Bindeglied zwischen dem Anfang der Geschichte, also filmischen Anfang durch Episode 4 und hin zu Episode 6, der ja auch für mich ein 10-Punkte-Film ist, ganz klar, aber manchmal Aspekte hat, wo ich denke, okay, das wurde in Episode 4 und 5 irgendwie alles noch mal geiler erzählt und präsentiert. Und du hier halt auch einfach das, was ich liebe, so von weiten Einstellungen. Du hast hier eine totale oder super totale. Du siehst hier so ein Eisplanet, wo dann ein geiler Kampf mit den Ats, ja, erstmalig eingeführt hier so stattfindet. Du hast hier, also die Settings so genial sind. Du hast hier die Wolkenstand statt auf einem Gasplaneten.
Das ist so geil.
Bespin, ja. Du siehst hier einen super Sternzerstörer, der nochmal motherfucking größer ist als so ein Sternzerstörer, auf dem halt auch, ja, immer wieder dann die Story weitergesponnen wird. Du siehst den Imperator das erste Mal. Ich fand auch den super Sternzerstörer schon immer bedrohlicher und geiler von der Optik her als den Todesstern, ja, den ich auch liebe, ja. Aber ey, wenn du halt da so ein wahnsinnig riesiges Raumschiff eben rumdüsen siehst, also dann geht da für mich mehr Bedrohung aus als von so einem Planeten.
Von so einer lustigen Kugel.
Genau. Das feiere ich auf jeden Fall einfach alles sehr. Auch war für mich krass, als ich dann als Kind und ey, tausend Dank, ich droppe jetzt hier einen Namen, der sonst kaum bisher vorgekommen ist. Krishan, ganz liebe Grüße. Ein gemeinsamer Freund von früher. Guest kennt ihn auch. Mit dem war ich damals echt auch schon in der Grundschulzeit und danach, 7., 8. Klasse, wahnsinnig oft im Kino. Wir haben zusammen Edward mit den Sternen gesehen, wir haben zusammen Der mit dem Wolf Tanz im Kino gesehen und der hatte mir damals die Star Wars Filme bei sich auf VHS-Kassette gezeigt. Ja, da war ich 13, glaube ich, und das hat mir einfach damals eine komplett neue Welt eröffnet. Und ich fand das damals als Kind halt krass, als junger Jugendlicher, wie dann Luke Skywalker, der die rechte Hand, nicht die linke, gleich die rechte Hand eben abgesäbelt wird von seinem Vater, Alter.
Ja, ja, das war, glaube ich, der Plot-Twist irgendwie.
Ja, Mann.
Also klar.
Also was da einfach George Lucas an Drehbuchideen hatte, die so wahnsinnig überrascht haben, die aber irgendwie auch organisch wirken. Es war nie der Moment, für mich jedenfalls, es gab nie einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein bisschen drüber. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, sondern nee, einfach diese wahnsinnig geile Geschichte, so ein Märchen halt erzählt wird. Deswegen, für mich hier, ja, mein Lieblingsfilm, warum ich Filme liebe, dieser Film. Er ist einfach die perfekte Unterhaltung. Auch, ne, Boba Fett, so. Motherfucker, den auch unglaublich viele lieben. Sieht man gar nicht so viel in dem Film. Stimmt. Aber eben, er hat seine Momente und die Mandalorianer werden eingeführt. Und deswegen ist der Film für mich auch so repräsentativ, weil er zusammen mit den anderen beiden Filmen einfach eine Welt mitgebracht hat, die so krass weitererzählt wird in Form von Büchern, in Form von Videospielen, in Form von weiteren Serien, also wenn man es jetzt halt weiterspinnt, ja, also Andor ist für mich eine der geilsten Serien, ja, überhaupt. Ja. 2 Staffeln leider nur und die aber der perfekte Übergang eben sind, also der jetzt nachträglich Übergang hin zu Rogue One, für mich auch einer der großartigsten Filme überhaupt, den liebe ich auch, für mich ein 10-Punkte-Film, der dann halt wiederum viele, viele Jahre später produziert, das perfekte Bindeglied ist zur Episode 4 und jetzt dann eben ja, zu meinem Lieblingsfilm 5. Also man kann da einfach so wahnsinnig viel Zeit verbringen in dieser wunderbaren Unterhaltung. Ja, das liebe ich. Auch hier wieder, ja. Wir sehen erstmals Yoda, dessen Rasse wir immer noch nicht kennen. Also diese Mysterien, die dann auch Star Wars Universum oder speziell dieser Film aufmacht, ist halt geil. Ja, also auch als Serie Mandalorian und Grogu. Grogu ist ja bekanntermaßen ja, die gleiche Rasse wie Yoda damals. Das feiere ich so hart. Ja. Also ich könnte stundenlang jetzt ja, über meine Emotionen quatschen, warum ich Star Wars liebe und speziell auch diesen Film. Ist für mich wirklich von Anfang bis Ende, jede Sekunde, perfekte Unterhaltung. Und ich kann den Film auch einfach so gucken, ohne dass ich vorher Episode 4 oder sogar vielleicht Episode 1 bis 3 gucken muss. Ja. Sondern der funktioniert für mich auch zwischendurch einfach so. Und ich glaube, er funktioniert auch so, wenn man die Filme gar nicht kennt, weil er eben einfach perfekt so eine mega geile Geschichte erzählt.
Ja, und hier ist mal, wenn ich die Laufzeit lese, denke ich so, das ist so krass, wie komprimiert auch diese Story so zusammengewoben ist. Wenn so ein Film jetzt kommen würde, ich schwöre dir, der würde 178 Minuten oder so gehen. Der wäre einfach zu lang und George Lucas hat es einfach, und da muss man ja auch sagen, war er ja nur noch Creator und Mastermind dahinter.
Ja, und nicht mehr Kirschner hat er dann Regie geführt.
Genau. Und wie die beiden das zusammengedampft haben auf diese geniale Essenz des Ganzen, das ist einfach fantastisch. Ja. Und dabei ist es eigentlich von der Handlung her ja relativ simpel, aber das Ganze drumherum macht es so großartig. Ja. Die Figuren, die liebevolle Zeichnung, wie die, von wem die verkörpert sind, ist einfach Stoff für die Legenden.
Also. Ja, und auch da, ja, was dann George Lucas als Visionär, wirklich als Filmschaffender, wie sie der mit Industrial Light and Magic dann auch aufgebaut hatte. Alter, das ist einfach so krass.
Die Früchte ernten wir heute noch.
Ja.
Das ist fantastisch. Ja, sehr valider Pick.
Also für dich wahrscheinlich auch ein 10-Punkte-Film,
oder? Ja, unbedingt. Also, ist definitiv auch mein liebster Teil. Ja,
doch. Auch liebster Star Wars Film oder gibt's da?
Nee, ist mein liebster Star Wars Film auf jeden Fall. Also wenn ich alle anderen töten müsste, dann wäre das der überbleibt. Aber auch.
Ja. Also ich glaube, bei mir würde mittlerweile ein Rogue One vor Episode 6 noch genannt werden.
Das könnte
also
gut
bei
sein.
Bei mir wird es Episode 5, dann direkt Episode 4. Also die sind so nah beieinander, ja. Das ist hart. Aber in Rogue One, ich glaube, in Rogue One finde ich noch mal geiler als Episode 6.
Ich finde Rogue One auch sehr, sehr geil. Ob ich den jetzt über Episode 6 setzen könnte, weiß ich gar nicht. Es kommt wahrscheinlich auf die Tagesform an. Aber alleine wegen der Optik. Die Optik ist natürlich schon echt ein genialer Vorteil. Und ich finde auch Felicity Jones ist echt Zucker in dem Film. Es passt einfach hervorragend. Das ist natürlich als Konterpart wieder Diego Luna, den finde ich zwar nicht so schlimm, wie Lee ihn findet, aber
ja.
Er ist schon ein bisschen.
Oh, ich liebe einfach dieses Setting.
Ja, das ist schon alles geil.
Am Meer und mit dem Karibik-Feeling, ja. Und dann aber diese geilen Schlachten da und ja, die Optik ist so hart nachempfunden für Episode 4, um diesen Übergang zu schaffen. Als ich den damals im Kino gesehen habe, da haben sofort meine Augen Herzchen drin gehabt dafür. Ja,
das kann ich nachvollziehen bei mir auch. Ich habe den, glaube ich, dreimal im Kino gesehen.
Geil.
Ja, ist lange her, dass sowas passiert ist. Ja, ist auf jeden Fall auch bei mir ein Film, der sehr, sehr weit oben in den Büchern ist.
Cool. Nochmal Zeit für einen Schnaps, oder?
Ja, einen Lütten, schon ansetzen, ne? So klein, bevor wir hier durstig werden.
So, ich bin ja in Berlin. Da trinkt man bekanntlich Berliner Luft.
Hey. Nochmal eben schnell Odol-Mundspülung hinterher.
So der Plan, damit ich Natalie gleich, wenn sie nach Hause kommt, vom Sport küssen kann und sie nicht merkt, dass ich Alkohol getrunken habe.
Ja, das Miri müsste auch gleich vom Sport kommen oder schon da sein. Also das wird ein Erlebnis.
Mein Lieber. Na dann, Prost.
Ja, tschüss.
Bläh. Boah, ich habe nicht mehr getrunken.
Ja, man weiß warum. Schönen Morgen mit dem Kater zur Arbeit auf den Dienstag.
Und weil ich ja gerade vom Film gesprochen habe, ja, ich halte mal, Dennis, meine geliebte Schneekugel in den Bildschirm, in die Kamera. Ja.
Ja, ein wunderschönes Star Wars Schneekugel.
Ist dieses komische Vieh vom Imperium, diese Drohne, die, das ist ja so lustig bei dem Film, am Anfang im Text, steht ja, dass Vader hat tausende von Raumsonden ins Weltall geschickt, um eben die Rebellenbasis ausfindig zu machen. Tausende, Alter. Ja, ja. Also heute müsste da Milliarden wahrscheinlich erstehen, aber irgendwie ist es einfach so sympathisch.
Ich hab gerade voll Bock, Star Wars zu gucken. Ja, dann packe ich doch mal etwas ganz Atypisches wieder hin. Ich bin bei meinen beiden Werken irgendwie zumindest dem Genre irgendwie treu geblieben.
Mhm, cool.
Ich hatte erst was anderes vor, aber damit werde ich mich in einem separaten Teil nochmal beschäftigen, irgendwann. Denn mein Herz schlägt ja ganz, ganz groß für B-Film. Mhm. Aber das habe ich jetzt mal rausgelassen, denn ich habe da noch was im Kopf. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gepitcht, was ich mit B-Film mal irgendwann vielleicht vorhabe.
Ja.
Schauen wir mal.
Ich freue mich jetzt schon.
Ich habe mir aber einen Film ausgewählt. Wir haben eben im Vorgespräch gesagt, meiner spielt auch in Italien. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Der spielt überhaupt nicht in Italien. Der kommt nur aus Italien. Spielt in Freiburg. Und dieser Film...
Also Spiria spielt ja näher München. Der ist es schon mal nicht.
Doch, der ist es, weil dieses Haus, diese Tanzschule steht in Freiburg.
Ach so, also
ich weiß nicht, ob der in Freiburg spielt, aber dieses Haus gibt es in Freiburg.
Ah, okay. Ich hatte mir irgendwie gemerkt, nee, München.
Ja, soll auch, glaube ich, sein, weil als sie dann Udo Kier trifft und so, ist er auch in München. Ja, also ich habe lange überlegt, was bringst du noch mit, was machst du noch, was nimmst du als anderen Film? Nimmst du irgendwas aus deiner Jugend? Nee, ich habe das genommen, ein Genre öffnendes Erlebnis für mich, wo ich absolut late to the party war. Das habe ich ganz, ganz lange irgendwie übersehen und als ich es dann gesehen habe, habe ich mich so doll in dieses Genre verliebt. Und es ist, hier ist es nur so im Randbereich drin, weil es hier ja ein bisschen auch in das Übernatürliche geht. Aber die Rede ist natürlich von Giallo und einer der bekanntesten Vertreter neben Mario Bava ist natürlich Dario Argento. Und sein bekanntester Film ist vermutlich auch Suspiria, der ja auch Teil von einer Reihe war. Also danach kam ja noch Inferno und dann kam ja noch danach noch einer mit The Mother of bla 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 irgendwie.
Genau, dieses Hexenthema einfach.
Ja, genau. Also das haben sie dann ja durchgeritten. Das sei ja auch keine offizielle Trilogie aber schon. Also.
Aber lustig, ich habe dich gar nicht zucken sehen, als ich vorhin dann Suspiria als einen meiner drei Horror-Lieblingsfilme.
Ja, es stimmt. Mother of Tears heißt der. Aber ich hab kurz gedacht so, ha, witzig, dass er den da drin hat. Der dritte heißt Mother of Tears. Ich liebe den ersten Teil. Und auch da wieder trifft sich ein bisschen mit Shining, weil dieser Film hat keine unfassbar bekannte Hintergrundfolklore. Mhm. Aber dieses ganze Thema um die Hexen und die Tanzschule finde ich so anziehend, faszinierend. Voll. Und auch da deckt sich's wieder mit Luca Guadagnino, der Call Me By Your Name gemacht hat. Der hat ja es ist kein Remake, es ist auch kein Reboot, es ist irgendwie eine eigene Interpretation des Stoffes und ich finde, das hat er auch ganz hervorragend gemacht.
Ja, ich finde auch, dass der seine Daseinsberechtigung hat, dieses Film. Ja,
cool. Ja, ich finde auch Dakota Johnson toll, also das ist passt da perfekt rein. Hat auch super.
Ja, ich habe mir lustigerweise heute in der Mittagspause zum Essen auch nochmal eine Folge Miami Vice reingezogen, ja, mit ihrem Papa.
Ja, passt. Der Don. Ja, und dieser erste Suspiria, der hat mich bei der ersten Sichtung schon so in seinen Bann gezogen, alleine mit der Taxifahrt vom Flughafen, wo, Susie Bennion abgeholt wird und dann durch diesen Wald fährt, dieses Farbenspiel mit Rot und Blau und wie das aussieht. Und als dann die eine Frau dann ihr entgegen durch den Wald gerannt kommt, wo du denkst so, what the fuck? Es regnet wie die Hölle. Und man sieht ja auch am Anfang dann auch noch eine echt krasse Mordsequenz eigentlich, die auch absolut irgendwie legendär ist. Und da sind nämlich zum Beispiel ein paar Jolly-Tropes drin, wie die schwarzen Handschuhe, die Killerperspektive und so. Also sind schon ein paar Sachen drin, die man eigentlich aus dem Giallo kennt, wo er ja auch vorher herkam aus dem ganzen Thema, was ihn ja berühmt gemacht hat.
Ich habe ihn ja leider nur, glaube ich, dreimal in meinem Leben gesehen. Das letzte Mal ist auch schon eine Weile her. Die erste Mordszene ist dann durch die Kuppel, jemand genau. fällt runter.
Ja, vorher gibt's noch ein paar Messer.
Und genau. Und alleine das fand ich optisch so genial. Also für mich spielt ja wirklich Optik in einem Film so eine maßgebliche Rolle, wie diese Kuppel sich aus diesen verschiedenen Glasscheiben und Farben zusammensetzt, die auch wirklich hoch ist, diese Kuppel. Das heißt, der Flug dieses frisch getöteten Menschen, ja, auch einfach so lange dann ist, also das ist für mich auch echt eine meisterhafte Inszenierung.
Ja, ja, und klar sieht man hier und da an manchen Stellen, es gibt auch eine Szene mit dem Hund, da sieht man natürlich, dass es Puppen und Props sind, aber das macht es für mich gar nicht schlechter. Und wenn du das mit der Kuppel sagst, das ist für mich ein absolut geiles alternatives Filmposter.
Ja, ja, voll.
Das habe ich auch bei Letterboxd drin, weil die Farbe Rot ist hier so faszinierend geil eingesetzt. Mm. Und auch bevor dieser Mord geschieht, ist diese Frau, die ermordet wird, in einem Zimmer. Und dieses Zimmer ist auch so unfassbar geil eingerichtet und bunt. Also gar nicht rot, aber auch so bunt in so sehr prägnanten Farben. Und was Argento hier mit Farbe macht, ist wahrscheinlich seine Masterclass. Das ist einfach großartig, auch wie der Film dann weiter verläuft. Und ja, dieses Setting der Tanzschule und dieses Gebäude ist für mich auch so voll ikonisch.
Ja, und die Räume da drin, da hast du so einen größeren Raum mit irgendwelchen Pflanzen und so weiter. Das ja, passt irgendwie auch zu diesem 70er-Jahre-Design. Ich liebe das ja voll, ja, wie viel. Also der Film ist für mich eine der Filme, wo ich 100% Detailverliebtheit drin sehe. Und ich liebe das einfach, Filme nochmal gucken zu können, weil die Story das hergibt und man, oder auch andere Facetten es hergibt, dass man einen Film auch immer wieder gucken will und man halt immer wieder was Neues sieht, was Neues entdeckt. Und das schafft dieser Film halt definitiv auch durch diese Detailverliebtheit.
Ja, und du hast ja halt auch dann so ein paar Charaktere, deren Namen du, also die werde ich einfach Miss Tanner als Madame Blanc, Susie Bennion, so diese Namen werde ich nie vergessen. Einfach also, das weiß ich nicht, das ist so krass. Und Mutter Susperiorum und so, das sind alles so Sachen, das brennt sich so ein, weil diese, das hier kann ich am besten beschreiben, ich kann verstehen, wenn Leute den Film nicht so geil finden, aber der hat für mich so eine magische Anziehungskraft. Den könnte ich mir jede Woche angucken und ich würde ihn immer gleich fasziniert schauen. Der Soundtrack von Goblin dahinter.
Das ist legendär.
Faszinierend geil. Erstmal, wenn du im ersten Moment das hörst und drüber nachdenkst, passt es vielleicht irgendwie gar nicht so sehr im Kopf zusammen, aber das passt wie die Faust aufs Auge da rein.
Ja, ich komme in meiner Top 3 da noch zu sprechen.
Na, sehr schön.
Aber für mich ist der Soundtrack auch einfach legendär. Das ist ein Soundtrack, also Stücke davon zumindest, die höre ich mir auch wirklich immer unabhängig vom Film an.
Ja, funktioniert auch auf jeden Fall.
Also dieser wilde Trommel und das Geschrei, ey, das ist so atmosphärisch, wie das sich in den Film, also da hat Goblin wirklich ein Meisterwerk an Soundtrack abgeliefert für diesen Film.
Ja.
Das ist echt irre, wenn man, weiß nicht, ja, irgendwie die einzelnen Personen vielleicht benennen würde. Nie im Leben würde man darauf kommen, ey, das ist ein Film, die man hier mitschleppt, so, warum liebe ich Filme, ja, ja, aber was? Das Gesamtwerk macht einfach, also, auch Natalie, also ich habe den wirklich auch sehr spät erst gesehen, mit Natalie zusammen dann auch das erste Mal und sie fand den auch hammermäßig und sie ist 89er Jahrgang, sie tut sich manchmal schwer mit Filmen, die von vor 1980 stürmen, so, das sind einfach alte Filme für sie und dann ist da so eine kleine Hürde immer noch leider vorhanden, sich vorteilsfrei da ja 2 Stunden Zeit zu nehmen, um so einen alten Film zu sehen. Aber hatte sie bei diesem Film gemacht und war auch begeistert.
Ja, absolut verständlich. Und auch hier kann man auch da kann man den Kameramann erwähnen, Luciano Tovoli. Die Schüsse, die da drin sind, war ganz abgesehen davon von dem Licht und was am Anfang in dem Wald und so ist, aber auch das, was glaube ich in München spielen soll bei Nacht, wo der Typ von dem Hund angegriffen wird, wo du erst so eine mega Weite hast und ihn vor diesem Denkmal hergehen siehst und so, das sind so geile Bilder. In der Tanzakademie sind auch so schöne Schüsse dabei, also das macht alles so viel Freude. Da sind so geile Sachen dabei. Da finde ich, das schafft Guadagninos Version auf jeden Fall auch. Hm. Der hat auch ein paar Bilder, ja, die so richtig geil sind. Der hat auch echt ein paar, der hat dafür ein paar Szenen vom, nicht Gore, aber vom Ekelfaktor, die sich auch ein bisschen eingebrannt haben.
Ich glaube, das spielt ja auch in Berlin, was mich ja dann auch sehr gefreut hatte.
Ja, also das ist auch ein wahnsinnig schönes Setting und das Setting ist hier auch so ein Ding. Also dieses Haus ist für mich ein Charakter für sich.
Mm, total.
Und das mag ich auch immer sehr. Es ist, deckt sich dann da wieder mit Shining, weil das Overlook Hotel auch ein Charakter für sich ist. Finde ich auch immer cool. Komme ich in der Top 3 auch nochmal drauf, was so Orte angeht irgendwo, weil das, das deckt sich dann in dem Punkt, dass ich Orte, die Wiedererkennungswert haben oder irgendwie deren Name fast bekannter ist als der Rest des Films, finde ich immer geil, wenn du das da drin hast. Und ja, hier definitiv der Fall. Das Einzige, was ich noch nicht gelesen habe, das basiert ja auf so einer Essay-Sammlung.
Ah ja.
Da würde ich noch mal reinschauen wollen, aber ja, da kenne ich die Grundlage noch nicht, aber man kann auch nicht so viel lesen.
Ja, auch die Soundkulisse ist natürlich ja manchmal bewusst drüber, aber es passt halt so gut zur Atmosphäre, wie da manche Geräusche dann inszeniert sind.
Ich glaube, das ist auch das, wo ich sagen würde, okay, da kann ich nachvollziehen, wenn da Leute irgendwie Probleme mit haben, weil manche Sachen sind natürlich drüber, Auch so im Schauspiel, klar ist das die Szene, also wir haben hier jetzt nicht Nicholson und Co., ne? Also wir haben hier schon limitierte Mittel und das passt aber. Also das haut voll hin, weil die Atmosphäre einfach so fantastisch gut ist. Das macht schon Spaß.
Die Geschichte. Es ist ein Horrorfilm einfach mit einer geilen Geschichte.
Ja.
Und nicht, man guckt einen Horrorfilm, um erschreckt zu werden mit Jumpscares, wo einfach nur billig am Soundregler gewerkelt wurde. Das hasse ich halt mittlerweile so sehr.
Ich würde zusammenfassend sagen, das ist ein Film, für mich ein Film mit Aura. Und das passt dann zur Jugendsprache, aber der hat für mich eine Aura, der kann ich mich nicht entziehen und deswegen liebe ich den über alles und kann aber auch da kann ich tatsächlich verstehen, wenn Leute den vielleicht etwas schwer zugänglicher finden. Für mich ist der makellos.
Genau, und wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann zieht ihn einfach euch mal rein. Verschafft euch ein eigenes Bild. Ich liebe ja auch Profondo Rosso und Phenomena vom selben Regisseur. Auch beide Filme ziehen da eine Atmosphäre auf, die seinesgleichen sucht. Auch die Geschichten da sind absolut top, finde ich.
Ja.
Auch die Soundtracks wieder, also gerade bei Profondo Rosso, da gibt es auch ein paar Stücke von Goblin, wo ich sage, Alter, das sind auch schon ein paar verkannte Soundtrack-Genies gewesen.
Ja. Und vielleicht kommt in nächster Zeit nochmal ein Film aus einer ähnlichen Feder. Gucken wir mal. Wartet es ab. Ja, also für mich auch hier ganz klar 10 Punkte.
Cool. Ja, geil. Ja, von mir auch. Definitiv.
Ja, aber das war jetzt der Einzige, bei dem ich mir nicht sicher war, ob da Konsens herrscht. Aber Gott sei Dank. Ja,
klare Nummer.
Ja, also auch eine sehr liebevolle Folge. Und da passt natürlich auch dann die Top 3, wie die Faust aufs Auge. Denn wir haben uns als Top 3 überlegt, unsere liebsten filmischen Mittel oder Tropes, wie man es auch immer es nennen will. Also was ein Film für uns, wenn wir genau das da drin haben, was auch immer das sein mag, sei es Sound, sei es Kamera, sei es Handlung, sei es ein Ort, sei es irgendwas, wo wir sofort sagen, ey, das kriegt mich nahezu immer oder immer. Und ja, das schließt doch die Liebe der 50. Folge doch, glaube ich, ganz gut ab.
Ja.
Du bist mit dem Film angefangen, soll ich mit den Top 3 mal reinstarten?
Na klar, gerne. Ich brauche noch was zum... Ja, wobei nicht, ich bin Hacker genug.
Ich habe auch noch nichts gegessen. Ich glaube, es ist, ist eine gute Idee. Ich habe auf Platz 3 Filme, bei denen ich sag mal, ich habe erst gesagt, wo ein Protagonist ohne einen Ausweg in einer Location eingesperrt ist. Also dieses klassische Die-Hard-Szenario, wenn man es so nennen will. Es funktioniert für mich auch an einem Beispiel mit zwei Leuten, das wäre nämlich The Rock. Das ist ja auch ein sehr limitierter Ort und dafür gibt es diverse Beispiele. Ich sag mal, Die Hard ist ganz prägnant. Sudden Death mit Van Damme in dem Eishockeystadion finde ich auch legendär irgendwie auf eine Weise. Einsame Entscheidung im Flugzeug oder ein ganz früher Vertreter, The Towering Inferno, wo es einfach nur um Brand in einem Hochhaus geht. Finde ich auch immer geil und ich mag das halt, wenn du so einen Mr. Nobody vermeintlich, also jetzt nicht unbedingt so einen aufgepumpten The Rock oder irgendwas, so einen Superhelden, sondern einfach so einen Everyday Man in so eine außergewöhnliche Situation in einem begrenzten Setting packst. Klar ist Van Damme Sun, der ist ein durchtrainierter Typ, der, weil, er ist aber halt auch Feuerwehrmann und so. Also, ob er dann Karate kann, ist eine andere Frage, aber ich finde halt die Location und von der Idee her so geil, deswegen mag ich so Die Hard 2 am Flughafen. Ich mag diese, du hast einen Handlungsort, wo ein Typ in eine außergewöhnliche Situation gerät, das finde ich nahezu immer geil.
Oder eine Truppe. Ich mag ja auch die Fernsehverfilmung von Langoliers, ja, CBS, der Zweiteiler, wirkt optisch heutzutage total outdated, ja, aber ich bin jetzt auch nicht der wahnsinnige Dialog im Filmmensch, aber ey, dieses Setting bei Langoliers, da sitzt eine Truppe übrig gebliebener Menschen im Flugzeug und muss miteinander klarkommen. Das feiere ich auch.
Ich finde, da, das wäre zum Beispiel einer, wenn wir jemals eine Top 3 hätten, welche Filme unbedingt ein Remake brauchen, der. Also einmal da mit einem technisch guten Standard, aber also da musst du aber auch wirklich einen guten Regisseur auf der Kante haben, der dann auch die Dialoge und macht gut macht und sich was ein bisschen was traut. Frank Darabont.
Ja.
ich meine, der hat hier der Nebel abgefeuert und wenn sich das Ende nichts traut, weiß ich auch
nicht. Bei IMDb auf Platz 1 ist, glaube ich, immer noch die Verurteilten. Ja, hat er ja auch gemacht.
Denn ich auch Green Mile gemacht?
Ja, hat er auch gemacht.
Ja, also King, Veteran. Wie nehmen wir was?
Ja, geil. Ich habe auch ein spezielleres Thema auf meiner Top 3. Ich kenne nicht so viele Filme, die sich diesem filmischen Mittel bedient haben, aber die ich kenne, finde ich ziemlich geil.
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist Memento aus dem Jahr 2000.
Aha.
Es ist Irreversibel aus dem Jahr 2002, also gerade mal 2 Jahre später. Und Tenet hat ein bisschen was anders gemacht. Du hast ihn ja vorhin erwähnt. Hier wird auch sich dem Thema angenommen, aber zeigt ihn anders. Und zwar das stilistische Mittel der Rückwärtserzählung. Ja, dass man am Anfang des Filmes das Ende quasi schon kennt und man sich halt bis zum Anfang der Story durchackert. Die von mir mitgebrachten Filme liebe ich wirklich. Also die genannten Filme. Ich kenne keine anderen. Also es gibt noch 5x2, den kenne ich halt nicht. Ja,
weiß nicht, wie
gut der ist. Das ist ein sehr spezielles filmisches Mittel und kann man wahrscheinlich auch gar nicht so oft bringen. Aber was die Filme eben daraus gemacht haben, ist legendär und ja, wollte halt einfach auch ein bisschen was Außergewöhnliches mitbringen. Ich habe hier kein Schnittfilmmittel mitgebracht. Das ist auch was natürlich, was in der Top 3 würdig wäre. Ja, ich wollte einfach nochmal ein bisschen was anderes mitbringen.
Gehört ja hier aber auch tatsächlich zu, weil wenn du bei so einem Film den Schnitt verkackst, dann ist der Film, glaube ich, nur die Hälfte wert. Und da, das macht diese Filme auch so gut, weil es versuchen ja sehr viele Filme, die erzählen dann nicht rückwärts, aber die geben dir ja das Ergebnis am Anfang und dröseln dann auf, wie es da hingekommen ist. Und das funktioniert für mich in der Regel nicht so gut. Genau, weil die meisten das nicht vernünftig auf den Punkt kriegen. Aber was Memento macht, ist natürlich, das ist schon der helle Wahnsinn. So, bei mir ist es übrigens tatsächlich alles Handlungstropes. Also alles handlungsrelevante filmische Mittel oder irgendwelche Dinge. Und was bei mir, obwohl ich Kinder in Filmen echt oft schwierig finde, funktioniert eine Sache bei mir immer. Eine Gruppe Kinder kommt irgendwas Merkwürdigem oder Unheimlichen auf die Spur.
Also Goonies, Stand By Me und so weiter.
Summer of 84, Disturbia, Stranger Things. Das sind halt so Sachen. Ich guck das, also Stranger Things jetzt, irgendwann sind sie ja keine Kids mehr, aber so der Anfang, ist alles so ein Kindheitsfeeling. Absolut. Es ist immer Sommer da. Die haben immer BMX-Räder, die zocken immer He-Man oder mit He-Man rum oder D&D hier oder irgendwelche anderen komischen, nerdigen Sachen. Ich find's immer geil. Oder sitzen in einem Baumhaus und probieren die erste Zigarette oder so eine Scheiße. Ich find's immer geil. Stand By Me ist natürlich da der die Speerspitze des Ganzen. Mhm. Weil der natürlich auch dann da noch was so Dialog und Handlung und Aussage angeht. Er hat allein bei dem letzten Satz könnte ich jedes Mal auch heulen, wenn er dann sagt so, man hat keine Freunde mehr wie damals oder so, oder hatte das jemals jemand, und das ist so, boah, Alter. Ich weiß gar nicht, wie der korrekt übersetzt lautet, aber das ist so ein Satz, der brennt sich einfach ein. Und diese Filme kriegen mich einfach immer. Ich finde, da passt das irgendwie. Auch wenn ich mir häufig so mal die Frage gestellt habe, wie wäre es mal, einen Film selber oder zu machen, oder wenn einer einen Film machen würde, wo dann die Erwachsenen sagen so, nee, Freunde der Sonne, ihr bleibt jetzt mal hier und wir gucken uns das mal an, um das den Trope einfach mal ein bisschen umzudrehen, weil es ja absolut fahrlässig meistens von den Erwachsenen ist, was da passiert. Aber irgendwie kriegt mich dieses filmische Mittel, das bekommt mich einfach. Ich finde es auch bei Disturbia, man kann von dem Film jetzt halten, was man will.
Ja, ich mag den auch.
Aber ich mag den irgendwie, auch wenn Shia LaBeouf ein kontroverser Typ für die meisten ist und auch als Schauspieler in dem Alter irgendwie nicht unbedingt eine Bombe war. Aber der Film ist halt so Fenster zum Hof, Reloaded, und das haut hin. Mhm. Macht mir viel Spaß.
Ich habe das Thema Filmmusik mitgebracht.
Oh, ja.
Weil ohne die entsprechende Musik geht da nur die Hälfte beim Film, finde ich. Und ich liebe halt auch klassischen Score mit all seinen vielfältigen Instrumenten, die da immer wieder zum Einsatz kommen. Ja, auch ein Ennio Morricone, der da immer wieder in der Filmhistorie mal andere Wege gegangen ist und mal andere Instrumente, die untypisch sind, mal auch solo zum Einsatz gebracht hat, um was zu verdeutlichen. Und das bringt mich halt eben auch zu einem spezielleren Aspekt in der Filmmusik, dass einfach mal experimentiert wird. Und ich da auch das immer wieder geil finde, wenn es atypisch ist und man nicht so einen klassischen, harmonischen oder ja zum Inhalt passenden Score erwartet.
Keine Frage stellen.
Keine Ahnung. Ja, gerne.
Wie fandst du den von One Battle After Another? Weil der spaltet ja.
Nicht so außergewöhnlich, wie ich es mir gewünscht hätte.
Okay, weil viele finden ihn ja so außergewöhnlich, aber eher außergewöhnlich schlecht. Ich fand den eigentlich ganz geil. Aber also ich habe den auch oft nicht wahrgenommen, deswegen weiß ich gar nicht, warum manche da so drauf abgegangen sind.
Ja, ich fand halt, das gab's schon in anderen Filmen auch, so den Weg, den der Score da einschlagen wollte. Für mich war halt zum Beispiel der Score zu There Will Be Blood irgendwie bahnbrechend. Ich will die jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber da wurde es halt schon mal aufgemacht. Und das finde ich halt einfach geil. Es funktioniert nicht immer, wenn einfach mal ein unkonventioneller Soundtrack-Weg gegangen wird, aber ich finde es schon mal geil, wenn sich ein Komponist oder vielleicht auch ein Regisseur Gedanken gemacht hat und einen Komponisten beauftragt hat, um das entsprechend umzusetzen. Um da einfach auch mal wieder eine andere Perspektive mit reinzubringen. Und ich habe gar nicht so viele Beispiele mitgebracht. Und ich weiß nicht, There Will Be Blood finde ich einfach einen grandiosen Soundtrack, was da John Greenwood von Radiohead eben geschaffen hat mit den Dissonanzen zum Beispiel, um da über den Score halt zu stören. David Lynch, ja, sein Erstlingswerk. Ich bin überhaupt kein Fan von Industrial-Mucke, aber was der halt für, ich sag mal, so Noise-Mucke hat, Industrial-Noise, finde ich halt für den Film so unglaublich passend. Finde ich genial. Ich habe mich auch wirklich von Herzen, ich bin wirklich 3-6-Mafia-Fan, aber es war dann für mich auch atypisch. Dass dann so ein Soundtrack mal, oder der so ein Titelsong, so ein Song halt Filmmusik gewinnt, weil halt 3-6 Mafia auch im Rap manchmal atypische Wege gegangen sind, was ihre Komposition betrifft. Ich fand mega bei Butch Cassidy und Sundance Kid, ja. Also ich mag das auch, wenn halt einfach geile Songs reingehauen werden, die dann perfekt passen. Hier bei dem von mir benannten Film natürlich kein unbekannter Song mit Raindrops Keep Falling in My Head, aber passend halt einfach zu der Szene. Also ich mag es einfach, wenn als filmisches Mittel Filmmusik eingesetzt wird, die man nicht erwartet und die dadurch noch was mehr erzeugen, als es manchmal halt so ein klassischer harmonischer Score machen könnte. Du hast es erwähnt, deswegen habe ich dein Suspiria sehr gefeiert und deine Erwähnung von Goblin mit dem Soundtrack, das ist für mich auch eher was Atypisches, was die da gemacht haben beim Suspiria Soundtrack. Wie die, also was die da zusammengesetzt haben. Ich habe zum Beispiel unglaublich im Kino damals gefeiert, denn also wir hatten ja Quentin Tarantino schon ein paar Mal benannt, auch ein Visionär. Seine letzten Filme waren jetzt nicht die Meilensteine. Er hat ja schon genug Meilensteine geliefert. Ja.
Müsste eigentlich
reichen.
Kaum
jemand anderes reicht. Ja. Von daher verschmerzt er, dass er sowas wie Django Unchained abliefert, der wirklich ein guter Film ist. Aber Alter, als dann ja bei dem Sklaventrack auf einmal Huddle Black Coffins von Rick Ross mit dem geilen Bass aufdröhnt. Ey, ich bin dann immer hin und weg in solchen Momenten.
Ich glaube, das ist auch so für die meisten das Paradebeispiel für so atypische Mucke. Mhm. Am Ende hast du ja noch hier Tupac und James Brown mit Get It On in einem Cover oder einem Remix, was auch immer, wie man das nennen will, Mashup. Es gibt da echt viele, viele Beispiele, wo das ganz hervorragend funktioniert. Mhm. Wo es mittlerweile, finde ich, absolut überpaced ist, und das würde ich als antifilmisches Mittel sehen, wenn du in Trailern diese klassischen Stücke hast, die so neu in Rap oder Elektro, Dubstep, whatever interpretiert sind, wo du dann plötzlich so eine ganz funky neue Version von irgendeinem klassischen Popsong der 70er kriegst. Ich sehe so, es reicht. Wir haben alles gesehen, reicht.
Total. Ja, ist ausgenudelt, die Variante, voll.
Ja. Aber da ist dann, in Filmen ist es dann umso erfrischender, wenn es mal einen spannenden Weg
geht. Ja, wenn halt mein Risiko eingegangen wird.
Ja, eben. Der, es schließt sich wahrscheinlich, der Kreis Risiken sind was Schönes.
Und das sind für mich dann auch Beispiele für Soundtracks, die ich mir auch mal einfach so ganz gerne anhöre. So, also den Suspiria Soundtrack oder zumindest mehrere Tracks davon sind Sachen, die ich mir auch wirklich isoliert vom Film zwischendurch mal reinziehe, wenn ich Bock mal auf andere Mucke habe. Also wirklich kein Scheiß. 95% der Mucke, die bei mir irgendwie im Player läuft, die ich höre, ist halt Rap. Ja. Da meistens Psychocore und Horrorcore, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch mittlerweile, weil es in Deutschland auch echt richtig viele gute Sachen gibt. Aber ja, manchmal dann eben auch andere Mucke und dadurch ist dann auch mal Soundtrack-Mucke. Und da dann auch durchaus Soundtrack-Mucke von Soundtracks, die ich einfach total geil finde. Und da ist viel von Ennio Morricone dabei. Da ist auch Goblin vertreten. Da ist Daft Punk dabei mit ihrem, aus meiner Sicht, hatten wir ja auch mal in der Tron-Episode bequatscht. Der Tron-Legacy-Soundtrack ist für mich absolut legendär. Ich liebe den Wakanda Forever-Soundtrack von Ludwig Göransson, der aus meiner Sicht total untergegangen ist. Also da gibt's mehrere Beispiele dafür, dass ich Soundtrack liebe und gerne höre. Naja. Ich könnte stundenlang nochmal weiter erzählen.
Gibt's immer wieder tolle Sachen. Was es schon länger nicht mehr gab und das, ja, wobei ich ein näheres Beispiel will ich gleich nochmal bringen, aber was bei mir als, und das ist auch so ein filmisches, erzählerisches Mittel, das wird für mich nie langweilig, weil es nämlich eine Sache nie hat und das ist die komplette Vorhersehbarkeit und das ist, wenn ein Film so eine Abwärtsspirale hat oder so eine Reise ins, das ist immer so gerne eine Reise ins Herz der Finsternis, was ja Hearts of Darkness eigentlich, oder Heart of Darkness eigentlich ist. Hearts of Darkness ist die Doku, Heart of Darkness ist das Buch. Gibt übrigens auch einen Film dazu, mit Tim Roth in der Hauptrolle, wo dann wirklich die Originalgeschichte von die Apocalypse noch zugrunde liegt, erzählt wird.
Gibt's halt, nicht auch ein Videospiel?
Ja.
Heart of Darkness.
Da geht's ja um so einen Typen, der nach Afrika fährt, um so einen Elfenbeinhändler. Das ist ja, das haben sie ja nur auf Vietnam umgemünzt. Die Originalgeschichte ist eigentlich eine andere. Und diese Reise in die Dunkelheit quasi, wo du merkst, okay, die Charaktere reisen wissentlich, weil es ihre Mission oder ihr, was auch immer ist, immer tiefer in die Finsternis und dringen immer weiter vor in Regionen, die eigentlich echt, wo man nicht hin sollte. Fear and Loathing in Las Vegas ist für mich auch ein gutes Beispiel, weil da geht's auch immer weiter in den Wahnsinn rein. Und das, was, wo ich zuletzt sagen würde, wo das so angewendet wurde, war Civil War. Mhm. Du weißt anhand der Mission, die sie haben, wo sie hin müssen, schon, okay, das wird immer abgefuckter, je näher sie dem Ganzen kommen werden. Ob sie am Ende da, wo sie dann ankommen, das finden, was sie suchen, ist auch noch überaus fraglich. Das deckt sich ja mit Apocalypse Now und auch komischerweise mit vielen Losing in Las Vegas. Das kriegt mich einfach immer, weil du nie weißt, wie das Ding ausgeht. Also sie reisen immer weiter in die Finsternis. Finden sie da was oder finden sie einfach nur die Finsternis? Finden sie sich selber? Überleben die überhaupt? Wie geht die Nummer denn aus? Klar weißt du, das wird immer weiter abwärts gehen, aber ob das, ob es ein Return aus dem Abwärts gibt, das ist dann eben die goldene Frage. Agire wäre zum Beispiel auch noch so ein Film, wenn man da mal einen älteren noch nennen will, wo es auch, wo Kinski einfach auch immer weiter in den Abgrund wandert. Das deckt sich ja wahrscheinlich
mit seinem mentalen. Für mich irgendwie ansatzweise auch und bei dem Top 3, was du benannt hattest, mit dieser eingegrenzten Räumlichkeit oder ja, für mich halt auch, ne, einer meiner Top 3 Lieblingsfilme, The Thing.
Ja,
das ist ja auch,
stimmt.
Der weiß da eigentlich, ey, du hast hier so ein Motherfucking Vieh, was alle killt.
Ja.
Und die können halt nicht fliehen.
Ja, genau.
Bei dieser Eisstation. Da kommen ja zwei Aspekte irgendwie bei dem Film auch zum Tragen, finde ich.
Und dieses Handlungsmuster, dass es immer weiter in die Dunkelheit geht, hätte ich mir subtil von einem Silent Hill Film gewünscht.
Oh ja.
Ich habe den neuen noch nicht gesehen, aber die Bewertungen deuten darauf hin, dass ich das da nicht finden werde. Und dieses Setting dort bietet sich so doll dafür an, aber naja, man bekommt es halt nicht irgendwie. Ja, aber das ist auf jeden Fall das Mittel, das kriegt mich immer.
Ah ja, cool.
Und ich will das auch überall sehen. Vampire's Kiss wollte ich das auch sehen. Ich wollte das einfach überall sehen. Mhm. Und ich finde das auch überall, wenn ich will.
Ich habe ein richtig klassisches filmisches Mittel mitgebracht und kam ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, zu kurz am Rande zur Erwähnung. Ich liebe einfach die Optik und wenn mir optisch eine Welt oder eine Gegend durch eine super totale oder auch eine totale, also dann noch weiter reingeht, totale ist noch weit genug entfernt, aufgemacht wird, dann liebe ich es auch. Muss dann vielleicht nicht immer eins zu eins mit dem übereinstimmen, wie ich mal, kommt gar nicht so häufig vor, halt vielleicht ein Buch gelesen hatte und selber eine Vorstellung davon hatte, wie es aussieht. Mich interessiert einfach wahnsinnig sehr, wie den Regisseur oder Produzenten das halt sich denken und dann auch per Storyboards gezeichnet wurden und so weiter. Und gerade bei Science-Fiction-Filmen finde ich das immer so mega geil, um beim Thema Star Wars zu bleiben. Natürlich fand ich total geil, dass auch mal Coruscant gezeigt wurde als Stadtplanet. Alter, für mich einer meiner Lieblingsfilme in meiner Top 10, definitiv Blade Runner, wie der Film halt einsteigt mit der Optik nachts, mit dem kleinen Raumgleiter sozusagen, durch diese, finde ich, Coruscant nicht unähnliche,
stimmt,
Optik als Stadt. Sowas liebe ich halt auch. Und wenn es dann noch kombiniert wird, also man sich dann halt reinfindet und man dann dadurch durch diese totale, letztendlich vielleicht bei einem Close-Up landest, also sich das zweite runterbricht und du die Charaktere dadurch auch kennenlernst oder das zwischendurch mal gezeigt wird, dann feiere ich das total als stilistisches Mittel. Ja, also von diesem großen Ganzen runtergebrochen auf Einzelpersonen und dann die Handlung finde ich einfach mega. Und wenn es so ein fließender Übergang ist, deswegen fand ich das so schön, als du von The Shining und dem Labyrinth dann erzählt hattest. Ey, das ist für mich Perfektion, optische Perfektion. Ich habe den Film nur einmal gesehen. Ich muss es halt trotzdem erwähnen, weil der auch zwei, glaube ich, solcher Szenen drin hatte, war von Tarsim Sin, der The Cell gemacht hat, den ich auch optisch geil fand. Ja, als Gesamtwerk ist nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber optisch einfach total geil. Der hatte The Fall 2006 rausgebracht.
Den kenne ich noch nicht.
Ein paar. Ah ja, ich muss den unbedingt immer gucken. Aber als ich den das erste Mal gesehen hatte, gab es da ein paar Szenen, wo das auch so ein krasser optischer Übergang von der totalen rein ist und ich mich gefragt habe, Alter, wie hat der es gemacht? Wie? Es sieht einfach so geil aus. Und ich hatte mal mit, Grüße an Second Jan, wir haben voll vergessen, zwischendurch noch weiter Namen zu droppen, mit dem zusammen durfte ich hier mal einen Filmquiz für die Banausen organisieren und haben eine Episode dazu gemacht. Da hatten wir dann auch Kunst im Film, glaube ich, und mir war irgendwie so wichtig, die Mühle und das Kreuz mit Rutger Hauer dazu bringen, weil er halt auch den Anfang im Film, den Film sonst muss man jetzt, ja, also ist okay, Ist halt, war das Rembrandt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also der Film steigt halt auch ein mit so einem Gemälde und zoomt dann halt rein. Man sieht dann Bewegung. Und ey, das ist für mich eine der ikonischsten Anfänge, künstlerischen Anfänge überhaupt. Da hat mich halt dann der Film irgendwie schon, ja, wenn sowas gebracht wird. Auch ja, Star Wars hatte ich ja schon mit Coruscant. Also gerade Science-Fiction-Filme, wenn die dann auch einfach ihre Welt eröffnen mit super Totale und weiter reingehen, dann bin ich da gut dabei. Dann ist mein optisches Herz schon sehr befriedigt.
Ja, funktioniert für mich aber auch tatsächlich an, also finde ich so rum auch geil, funktioniert für mich aber auch andersrum, wenn du erst so keine Ahnung, wenn du, nehmen wir mal James Ryan, du kriegst so ein wahnsinnig nahe Kamera und dann irgendwann zoomt die Kamera raus und denkst so, Alter, what the fuck?
Ja, ja, stimmt.
Und das funktioniert, bei Horrorfilmen funktioniert das auch manchmal ganz gut. Da wird's aber häufig dann als so ein billiges Horror-Jumpscare irgendwas Mittel, so, dann siehst du halt, keine Ahnung, plötzlich tausende von den Viechern. Das funktioniert manchmal geil, wie bei, ich weiß gar nicht, ob es in Descent 1 oder 2 ist, wo die Kamera dann mal von der Protagonistin weggeht und du siehst, dass da einfach noch viel mehr von diesen Viechern sind.
Ja, ja.
Oder dass sie halt auch gar nicht an der Stelle der Höhle ist, wo sie dachte, dass sie ist. Das funktioniert manchmal auch, aber wenn du gerade so sehr auf großen Flächen sehr nah bist und die Kamera dann rausgeht, das kann auch schon ziemlich geil sein. Ich glaube, bei 1914 gibt es aus dem Schützengraben auch so eine Szene, wo die Kamera rausgeht und von oben drauf guckst. Da denkst du auch so, what auch, the hell?
Der hat ja ikonische Übergänge, Kamerafahrten und so weiter.
Ja, also es gibt Kameradinger, gibt's. Und es gibt auch eine, das muss ich jetzt noch kurz erwähnen, auch wenn das gar nichts damit zu tun hat, weil ich gerade 1980 habe ich Cruisin gesehen in der Übersicht, welche Filme 1980 rausgekommen sind von William Friedkin.
Ja.
Und da gibt's einen Film, das ist mir so, von der Kamera, das ist mir so prägnant hängen geblieben, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ich das in letzter Zeit mal bei neueren Filmen gesehen habe, weil da kommt irgendwie ein Polizeiauto und du folgst erst dem Polizeiauto, wie es da hinfährt, da steigt ein Typ aus und dann geht der Typ aber weg und die Kamera, das hat gar nichts mehr mit dem Polizeiauto zu tun, sondern die Kamera bringt dich mit diesem Auto quasi an den Ort, wo du eigentlich hin sollst und dann steigen zwei Leute aus dem Auto aus. Ich denke, das fehlt mir irgendwie, so diese Übergänge, die sich so ein bisschen natürlich anfühlen und nicht so auf doll Schnitt und wir müssen Zeit sparen und das muss alles passen, sondern einfach so eine, du kommst so natürlich in die Situation rein. Du merkst, du weißt dadurch, okay, hier ist Polizeipräsenz, weil wir sind im homosexuellen Niveau, Milieu, nicht Niveau, unterwegs. Und das war damals ein Thema. Deswegen war hier Polizeipräsenz, weil die Leute besorgt waren aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Das finde ich einfach geil, wenn dir so eine Kamerafahrt, die eigentlich nichts bringt oder irgend so ein Mittel einfach mehr erzählt und den Handlungsort so ein bisschen näher bringt.
Ach, finde ich geil, dass du Friedkin erwähnst. Das ist für mich auch. Der hat ein paar Filme geschaffen, die auch so viel Platz in meinem Herzen haben.
Die da auch die totale
so dreckige Exorzist, Filme. Ne? Ja,
mit der Lampe,
genau.
Mit der Laterne. Voll. Und so. Einer der ikonischsten Shots, die es gibt.
Hier French Connection.
Ja.
Was der an dreckigen Filmen geschaffen hat, fand ich so geil.
Auch da Kamera vorne am Auto an der Stoßstange, diese Verfolgungsjagd, da ist das so geisteskrank gut.
Ja.
Bis heute.
Und ey, Erzählung im Film. Guess hatte mir mal dann irgendwann vor vielen Jahren, To Live and Die in L.A. empfohlen.
Oh.
Und den habe ich mir eingezogen und dachte mir, what the fuck, beim ersten Drittel, Alter, was ist denn hier gerade passiert, Alter? Das kann man doch nicht machen.
Ich hätte mal Bock, da passt eigentlich auch, passte Gäste richtig geil rein in so eine Folge. So diese LA-Filme, nenne ich sie mal, wo du dann auch Under the Silver Lake und so reinpacken kannst.
Oh ja.
Das ist, LA ist eigentlich, LA und Sonne ist eigentlich auch was bei mir gut funktioniert. Und To Live and Die in LA fand ich auch so geil. Schreibe ich mir sofort auf. Muss da unbedingt rein.
Sehr gut.
Der, und ich glaube, da ist gestern auch der passende Gast.
Mhm.
Dann machen wir New York-Filme mit Lee.
Genau. Nachdem die New York Knicks jetzt die Meisterschaft geholt
haben. Ja, richtig geil. Es gibt ja viele, die jetzt gerade plötzlich Knicks-Fan werden.
Nee.
Werde ich nicht, bin ich nicht, aber finde ich trotzdem geil. Nach 53 Jahren. Super cool.
Also ich hatte wirklich noch vom Vortag eher zufällig halb getragen mein New York Knicks Shirt an. Das hatte ich dann am Sonntagmorgen zum Gassi gehen, weil ich ja alleine hier zu Hause war und den Familienhund rausführen durfte. Und kein Witz, ich gehe mit dem Shirt Gassi und guck halt auf Spiegel Online, was passiert, und sehe dann, ja, die Knicks haben die Meisterschaft gewonnen. Na, was für ein Zufall.
Ja, sehr passend. Ja, das war schon unsere 50. Folge, ey. Finde ich richtig, richtig krass.
Ja, Mann.
2 Jahre. Krass. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet ein wenig von dem Enthusiasmus und der Liebe spüren, die wir sonst bei manchen Projekten, die wir picken, eher nicht empfinden können. Aber das ist ja auch unsere eigene Schuld. Hier heute gibt's satte 8x10 Punkte. Was kann man mehr wollen? Und ja, einfach mal locker, flockig von der Leber rezensiert und gesprochen, ohne Recherche, ohne dies, das. Aber ich glaube, das waren auch Filme, da wussten wir beide, da hätte ich mir auch nichts aufschreiben müssen.
Ja.
Also ich hätte sowohl die Handlungen als auch die Schauspieler und Protagonisten und so, das wäre schon gegangen. Mhm. Wobei, Schauspieler bei Suspiria,
ja, stimmt.
Ist schon ein bisschen schwierig. Also da hätte ich vielleicht noch, wenn's hochkommt, hätte ich vielleicht 2 hinbekommen. Aber auch nur, ja gut, Udo Kier weiß man halt. Und Jessica Harper als Susie Bennion, das wusste ich auch noch. Aber auch nur, weil ich ihn gerade gesehen habe. In 2 Wochen weiß ich das auch schon wieder nicht mehr. Aber ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Wenn wir öfter trinken sollen, dabei sag gerne Bescheid. Werden wir dann nicht tun, wir sind ja keine Alkoholiker.
Stimmt, Risiko ist da, dass wir es werden. Aber ey, wir gehen auch für euch Risiken ein. Also ihr müsst schon auch sagen, worauf ihr Bock habt.
Ja, es passt ja auch gut zur Folge. Wir mögen Filme, wo Risiken eingegangen wurden und werden. Und ich hoffe, davon werden wir dieses Jahr noch einige mehr im Kino erblicken können. Ich bin sehr gespannt. Spielberg hat auch gerade einen neuen raus. Trailer sah ganz interessant aus.
Schau. Boah, mich hat der ein bisschen abgeschreckt.
Ja, der kommt auch nicht so besonders gut weg, aber weiß nicht, war vielleicht sein Independence Day Revival oder Begegnung, unheimliche Begegnung der dritten Art, eins von beiden. Also ich habe da noch keine Meinung zu, außer den Trailer. Schau mal, wir sind gespannt. Dieses Jahr kommt viel, viel Spannendes. Ich hoffe, da ist auch noch was Gutes dabei.
Bestimmt.
Und wir starten ins dritte Jahr und mit unserer ersten Folge im dritten Jahr könnt ihr euch gleich über einen prominenten Gast freuen.
Jawohl.
Ja, dann würde ich sagen, hast du noch was?
Danke dafür, dass ihr uns immer noch zuhört. Wie Dennis schon meinte, ja, uns gehen die Themen immer noch nicht aus. Ihr könnt weiter, bleibt gerne weiter gespannt und dabei. Hat Spaß gemacht, irgendwie auch mal ein bisschen freier zu quatschen, ein bisschen rumzupalabern. Ja, spontan immer wieder festzustellen, auch da haben wir ähnliche Meinungen, passen gut zusammen, Dennis. Ja.
Ja.
Freut mich sehr, jetzt 2 Jahre schon mit dir zusammen auf dem Buckel zu haben.
Oh ja. 2 Jahre Bastarde, 20 Jahre Firma. Top. Jubiläen an allen Ecken und
jawohl.
Ja, dann sage ich danke, Dave.
Danke, Dennis.
Und
wir bis bald.
Hören uns im dritten Jahr. Bis denn. Tschüss.
Ciao. We'll be right back.